Du hast immer wieder die gleichen Ungleichheiten. Also das geht um Vorlesen. Also dass es da schon losgeht, dass die aus den höheren Schichten halt eher das Buch am Abend, das ganz früh schon, ne? Also das ist quasi dann schon dem Kleinkind, was da noch nicht viel davon mitkriegt, aber es könnte ja, ne? Es könnte ja quasi, dass man das immer macht quasi so, und dann wird das weitergeführt. Früh wird das Kind ins Kindertheater mitgenommen. Es geht sehr, sehr früh in Sportverein, kommt in diese Vorläuferkurse von Musikschulen rein, wo du mal alle Instrumente anfasst.
Here is the new Berlin.
Hier ist das neue Berlin.
Hallo und herzlich willkommen zur 73. Folge von Das neue Berlin. Unsere Gesellschaft sieht sich gern als Leistungsgesellschaft. Umfragen ergeben immer wieder, dass die meisten Leute mit sozialer Ungleichheit dann kein Problem haben, solange sie irgendwie gerechtfertigt ist, indem nämlich Leute Unterschiedliches eben im Leben leisten. Und solange ist dann auch Ungleichheit gerechtfertigt. Das ist irgendwie erstmal nachvollziehbar, aber schon mal ein Blick auf die Grundlage dessen, was ganz wesentlich darüber bestimmt, wer was kann, wer was erreichen kann im Leben, wer welche Chancen hat, da herrscht starke Ungleichheit. Es geht heute um Bildung, schulische Bildung vor allem, die ganz früh im Leben schon einsetzt. Es ist eine Tatsache, dass auch immer wieder in neuen Studien belegt wird, schulische Leistungen sind ganz wesentlich vom sozialen Hintergrund abhängig und eben nur zum Teil von individuellen Leistungen. Daran werden wir heute auch natürlich nichts ändern, aber wir wollen uns einen Überblick verschaffen, was die Ungleichheit in der schulischen Bildung in Deutschland angeht. Wie sieht das aus? Was sind die Strukturen? Wie wird das reproduziert? Was sind die Mechanismen, die das aufrechterhalten? Und natürlich auch, warum ändert sich nichts und was kann vielleicht was ändern? Dafür haben wir heute in der Sendung Marcel Helbig. Er ist Professor in diesem Thema. Er ist auch Arbeitsbereichsleiter am LIFBI, dem Leibniz-Institut für Bildungsverläufe, und ist auch am WCB tätig zu eben diesen Fragen. Grüß dich, Marcel. Hallo.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Wir steigen, das ist so ein bisschen meine Krankheit, immer gerne mit so einem kleinen historischen Überblick ein. Es ist natürlich ganz spannend, weil wir haben uns also jetzt eingelesen und diese Frage, jeder soll gleiche Chancen haben, es ist auch dieses Gleichheitsideal, das ist ja erstmal etwas, was man zumindest selber nicht debattiert, sondern wir debattieren, wie das eingehalten wird. Aber in einem Text, den du auch geschrieben hast, war da nochmal genannt, dass das noch gar nicht so lange her ist, dass man dieses Ideal hat. Zu Beginn der Weimarer Republik wurde das überhaupt erstmal formuliert. Kannst du da einleitend was ein bisschen dazu sagen, woher diese Idee kommt, wie das auch vielleicht vorher war?
Ja, also vorher, wir hatten einen viel, 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 viel kleineren Teil von Menschen, die dann wirklich das Gymnasium und das besucht haben, das Abitur erworben haben und irgendwann auch studieren gegangen sind. Das war ja wirklich eine kleine bürgerliche Gruppe, die das irgendwo gewesen ist. Und der Rest war irgendwie auf der Volksschule, die für alle da war. Und das Problem, also aus einer Ungleichheitsperspektive vor dem Ersten Weltkrieg, war, dass die Gymnasien, die hatten so private Vorschulen, gab es damals. Das heißt, du warst eigentlich schon vor der ersten Klasse wurde klar gemacht, ob du diesen Weg Gymnasium, Abitur und dann später vielleicht mal Studium überhaupt gehen kannst oder eben auch nicht. Dazu kam aber, dass da auch noch finanzielle Voraussetzungen ein Stück weit gegolten haben. Und so war das von vornherein gerade auf die höheren Bildungswege gesehen ein extrem ungleiches System und vielleicht auch so ein Spiegelbild der Ungleichheit, die es damals ohnehin gab. Also ich meine, Piketty, das Kapital im 21. Jahrhundert, da sieht man ja auch für Deutschland, für andere Länder, dass es nie eine so große ökonomische Ungleichheit gegeben hat wie vor dem Ersten Weltkrieg. Und das hat sich dann dementsprechend auch ein Stück weit in den Institutionen wiedergespiegelt. Und das war eigentlich schon so die erste Folge des Ersten Weltkriegs, dass man dieses Modell nicht mehr wollte. Und das, was damals geschaffen wurde, war dann eben eine Grundschule zumindest. Darauf konnte man sich am einigen, eine vierjährige Grundschule, die alle Kinder besuchen sollten, die für allen Schichten offen stehen sollte und wo auch noch eine gewisse Mischung dann zum ersten Mal in diesen Schulen passieren sollte, wo wirklich jedes Kind, also quasi auch vom Adligen bis runter zum, keine Ahnung, welche Berufe damals unten waren, quasi in der Hierarchie.
Vom Bauernhof wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, genau, dass die alle theoretisch in der gleichen Klasse gelernt haben. Und das waren dann auch, da wurden damals auch Grundsteine für das heutige Grundgesetz gelegt, wie zum Beispiel auch, dass man insgesamt private Schulen damals schon, also die heutige Grundgesetz gesetzliche Regelung für private Schulen. Und da ist eine Besonderheit in Deutschland, dass es dort eigentlich soziale Ungleichheiten nicht geben soll, dass es nicht nach den Besitzverhältnissen der Eltern der Besuch von Privatschulen, öffentlichen Schulen gesondert werden soll. Das waren da die Grundsteine in der ersten Weimarer Reichsverfassung, wurden damals schon mitgelegt. Und man hat eben auch in diesem Bereich Grundschule, hat man versucht, den Einfluss privater Bildungseinrichtungen extrem klein zu halten. Und das wurde dann auch wieder aufgenommen im Grundgesetz nach dem Zweiten Weltkrieg. Also da sind eigentlich diese Errungenschaften für mehr Gleichheit dann auch bei Bildung, im Bildungsbereich sind dort reingekommen, natürlich noch auf einem ganz anderen Level. Also quasi 4 Jahre Grundschule gemeinsam war damals eine riesen Errungenschaft, weil es das eben nie gegeben hat. Aus heutiger Perspektive sind wir stehen geblieben, genau auf dem Stand von 1919, während alle anderen Länder mittlerweile, also es gibt eigentlich nur noch in Österreich die Trennung nach der vierten Klasse in höhere Bildungsgänge und niedrigere und in einigen Kantonen der Schweiz. Und ansonsten in der entwickelten Welt sind wir überall zu übergegangen zu einer mehr gemeinsames, längeres gemeinsames Lernen. Nur in Deutschland haben wir das dann irgendwie verpasst, diese Abbiegung.
Teilweise zumindest, oder? Also in Berlin ist ja auch 6 Jahre Grundschule zum Beispiel, oder?
Das wäre schön, wenn wir in Berlin 6 Jahre Grundschule hätten. Nee, theoretisch ist das so. Ne? Auf dem Blatt steht es, dass wir in Berlin 6 Jahre Grundschule haben. Und wenn man dann aber schaut, wie viele Kinder gehen doch nach der vierten Klasse bereits auf die sogenannten grundständigen Gymnasien, dann ist das ein ganz hoher Anteil. Das sind, wenn ich jetzt die letzten Zahlen, die ich im Kopf habe, dass ungefähr ein Viertel derer, die dann später auf dem Gymnasium sind, diesen Übergang nicht nach Klasse 6 machen, sondern bereits nach Klasse 5. Und wenn man sich anguckt, wer diese grundständigen Gymnasien sind, dann sind das diese richtig schön humanistischen Gymnasien, wo man dann am besten auch noch Latein und Altgriechisch mit als erste Fremdsprachen wählen kann, was sich dann später, auch heute noch, gibt es auch Studien dazu, im Arbeitsmarkt auszahlt, dass man eher zu Bewerbungsgesprächen für höhere Managementpositionen eingeladen wird. Also da wird dann auch so diese Reproduktionsschiene gefahren. Vielleicht ist es aber auch die einzige Chance gewesen in Berlin, wenn man den höheren Schichten diesen Ausweg lässt. Also diesen Ausweg, nee, du musst nicht so lange mit den anderen zusammen in einer Schule bleiben. Du hast noch diese Möglichkeit, meritokratisch natürlich, die grundständigen Gymnasien sind nur die besten Kinder natürlich, also jedenfalls in der Argumentation, zu finden. Durch diesen Ausweg, den man dort gelassen hat, war dann niemals der Druck im System daran, was zu ändern und vielleicht auch wieder zurückzukommen zu einer 4-jährigen Grundschule. Wir hatten zu Anfang hatten wir auch in Hamburg, in Bremen und in Schleswig-Holstein hatten wir auch kurzzeitig 6-jährige Grundschulen. Die wurden da aber alle abmoderiert während der 50er Jahre. Und dann haben wir, und das ist, glaube ich, eine wirklich ganz entscheidende Stellschraube, die 2006 war es, glaube ich, in Hamburg, da war das letzte Mal, dass ein Land wirklich ganz offensiv versucht hat, die Grundschulzeit wieder mal zu verlängern auf 6 Jahre. Und das Ergebnis war, dass ein großer Volksentscheid dann darüber entschieden hat und diese Reform konnte nicht umgesetzt werden. Das Unschöne bei der ganzen Sache aus einer sozialen Ungleichheitsperspektive war, wenn man sich die Wahlbeteiligung anguckt hat in den Hamburger Bezirken, die dann im Endeffekt ganz klar gezeigt haben, dort, wo die höheren Schichten gewohnt haben, waren sehr viele bei der Wahl. Und in Wilhelmsburg oder Billbrook, das sind eher so die Arbeiter- oder Armutsviertel mittlerweile in Hamburg, war die Wahlbeteiligung extrem niedrig. Und für die hat man ja eigentlich diese Reform gemacht. Meine Beobachtung ist eigentlich, dass spätestens seitdem geht an diese Strukturfragen in der Bildungspolitik niemand mehr ran. Weil niemand will sich dermaßen die Finger verbrennen wie Hamburg damals.
Also man kann sagen, dieses Modell, man hat zwar diese Grundschule und dann aber relativ zügig den Wechsel, war historisch fast noch so ein Kompromiss, dass doch so ein bisschen die Klasseninteressen da berücksichtigt werden auf so einem Grundsatz. Und jetzt hast du gesagt, viele Länder haben das dann im Laufe, wahrscheinlich auch in der Nachkriegszeit oder sowas, geändert. Gibt es da Vermutungen, warum da Deutschland so eine große Ausnahme ist? Ich meine, die Bevölkerungszusammensetzung und so weiter, auch was die Ungleichheit angeht, ist ja jetzt kein totales Ausnahmeland. Ist das einfach ein komischer Sonderfall oder?
Ja, ist schwer zu sagen. Also die meisten Länder, die das nicht hatten, also ich glaube auch Schweden und Finnland sind dazu zu rechnen, die bis in die 60er Jahre noch eher eine frühere Trennung, ein gestuftes System meines Wissens hatten, die das in den 70er Jahren dann ganz stark und da wirklich als auch eine mit einer breiten Konsens halt umgesetzt haben. Und in Deutschland hat man das irgendwie nicht, ja genau, zu dieser Zeit nicht gemacht. Es ist, ich finde es müßig, darüber zu spekulieren. Ich weiß auch nicht, woran es schlussendlich gelegen hat. Vielleicht auch in der Systemkonkurrenz. Also, dass man gerade eben dieses längere gemeinsame Lernen drüben über der Mauer quasi eben hatte und dass das schon wieder der Kommunismus war, der damit irgendwie verbunden war. Und Einheitsschulsystem, was ja wirklich ein Schimpfwort über die ganze Zeit im Westen gewesen ist. Und so hat man sich, also das wäre meine Interpretation der Sache, aus dieser Systemkonkurrenz in Deutschland diesen Thema niemals so diesen Konsens finden können, in Westdeutschland zumindest. Und dann zur Wende hat man ja das längere gemeinsame Lernen, wie auch andere Institutionen aus dem Osten, eher schnell abmoderiert und überhaupt nicht geguckt, ob da vielleicht einige Innovationen auch im Bildungssystem, oder haben wir einige im Osten gehabt, also vor allem was Betreuungsinfrastrukturen und Ganztagsschule und dergleichen halt angeht, irgendwie zu übernehmen. Und da war auch vollkommen klar, wir können da jetzt nicht auf einmal in das ostdeutsche System hineingehen. Und das gesagt, und vielleicht, also kann man auch darüber diskutieren und vielleicht wird der eine oder andere Bildungshistoriker mir da widersprechen wollen, aber das sind dann die Window of Opportunity vielleicht gewesen, wo auch die Sozialstruktur noch so war, wie sie gewesen ist, also wo du eigentlich nur gegen wenige hättest eigentlich Politik machen müssen in den 70er, 80er Jahren, weil eben da gab es noch nicht so, also die Oberschicht, die Akademiker waren noch nicht allzu viele und dergleichen, und jetzt hat sich aber die komplette Sozialstruktur verschoben zu mehr höherer Bildung, zu einer Verschiebung auch in der gesamten Sozialstruktur. Und da wird es jetzt immer schwieriger, weil man greift einen immer größeren Teil, die Pfründe eines immer größeren Teils der Gesellschaft quasi an. Also wenn man vorher 20% auf dem Gymnasium hatte in den 70er Jahren noch, dann reden wir heute teilweise von über 50% in einigen Bundesländern. Und denen nun zu sagen, nö, Gymnasium wollen wir jetzt nicht mehr. Und das ist ja im Endeffekt immer, was auch viele mal sagen, du kannst Bildungsreformen machen, aber nie gegen das Gymnasium. Es steht quasi so gemeißelt als die große Institution. Und es ist auch ehrlich gesagt relativ schwer, vielleicht kommen wir da auch noch drauf, die Strukturreform, die es nun gab, im Hinblick auf, wir machen eine Gesamtschule, eine Gemeinschaftsschule und wie die Dinger nun alle noch heißen quasi. Neben dem Gymnasium hat immer das Problem, dass dir die komplette Gymnasialklientel fehlt. Die dann eben, der Rest geht dann halt auf die Gesamtschule und auf die Gemeinschaftsschule. Und das kann am Ende nicht erfolgreich sein, wenn die leistungsstärksten und auch die sozialstrukturell stärksten Personen einfach sich aus diesem System verabschieden oder gar nicht was reinkommen.
Zugleich gab es ja offenbar auch eine große Expansion von Leuten, die aufs Gymnasium gehen können und Leuten, die studieren können. Das ist, hier könnte man ja auch umgekehrt als eine größere Durchlässigkeit erstmal interpretieren. Wäre das eine Fehlinterpretation oder ist das ein Paradox irgendwie?
Ja, das ist, wenn man so, wenn man sich anschaut, wie die Unterschiede der verschiedensten Bildungsgruppen dafür, also quasi, was, wenn ich mir anschaue, wo das Akademikerkind heute landet und wo es quasi vor 50 Jahren gelandet ist und das mit dem Arbeiterkind von 50 Jahren von heute vergleiche, dann ist da relativ wenig Bewegung drin bei dieser ganzen Geschichte. Was sich verändert hat, ist die Sozialstruktur, die sich insgesamt verschoben hat. Also irgendwie so ein bisschen paradox. Ich habe da auch noch das noch nicht komplett für mich ein Gesamtbild. Es ist eher so, dass die Bildungsexpansion sich in Wellen so ein Stück selber tragen. Das heißt also quasi, wir haben eine Bildungsexpansion, wo dann auf einmal eine größere Schicht von Akademiker, Eltern und Kindern dann später quasi oder von Akademikern produziert wird. Die pflanzen sich dann wieder fort, können das dann in einer späteren Welle, also 20 Jahre später, hat man immer wieder so einen Ausschlag quasi drin. Und so in der relativen Chance, nun das Gymnasium zu besuchen und die allgemeine Hochschulreife zu erlangen, hat sich relativ wenig getan. Ein bisschen hat sich getan, das muss man auch sagen, sind diese zweiten Bildungswege, also Fachhochschulreife, über berufliche Gymnasien, über quasi eher so alternative Wege hat sich einiges getan. Und das wird dann auch immer angeführt, ach, da haben wir doch eine große Errungenschaft, dass man jetzt quasi dann doch allen, denen die Wege halt offen stehen haben. Und dabei wird aus meiner Sicht immer so ein bisschen vergessen, dass das Gymnasium nicht nur dieser Abschluss ist, dass da eben auch andere Dinge drin sind, die auch am Ende zur Distinktion wieder führen und gefragte Dinge auch nur dort zu finden sind. Also zum Beispiel, an keiner Schule außer im Gymnasium hat man im Normalfall eben diese altsprachlichen Geschichten, die dann aber wieder das Distinktionsmerkmal für später sind. Auslandsaufenthalte. Wenn man sich anschaut, in welchen Schulen machst du einen Auslandsaufenthalt in den USA, in Großbritannien, dann sind das immer Partner von Gymnasien. Also da hast du ganz selten mal Gesamtschüler dabei. Und das zeigt sich dann auch in den Statistiken, dass Auslandsaufenthalte musst du entweder Gymnasium oder Privatschule sein, aber am besten noch beides. Da hast du eine viel höhere Chance, dorthin zu kommen. Das ist natürlich wieder für die Spracherlernung natürlich von Vorteil und hat natürlich auch wieder ein Signal, dass wenn ich als Schüler schon zeige, oh, ich war ein Jahr im Ausland, dann wird das dann auch wieder durch die Arbeitgeber, die ja genau das Gleiche gemacht haben, dann auch wieder als was sehr Positives angesehen. Plus natürlich auch die Tatsache, dass dieses ganze Korpus, die ganze Schulzusammensetzung, Schülerzusammensetzung, die sich ja dann ein Stück weit auch selber positiv entwickelt. Also wenn ich sehr viele strebsame Menschen habe und auf dieser Schule mit hohen Kompetenzen, dann habe ich dann quasi Kontexteffekte, die wiederum positiv sich auf die Gesamtentwicklung dann auswirken.
Nochmal zur Nachfrage, sozusagen statistisch. Relative Chance heißt dann vom Elternhaus her. Also das heißt, ein Arbeiterkind hat heute eine ähnliche Chance für die Gesellschaft. Nur insgesamt ist der Unterschied, dass eben mehr Leute Akademikereltern haben als früher.
Genau, genau.
Okay. Die nächste Frage ist so ein bisschen gemein. Wir waren jetzt schon sehr beim Gymnasium. Ich habe mich gefragt, auch bei manchen Sachen, die ich gelesen habe, wie das System, das Schulsystem insgesamt aussieht. Man hört immer wieder und weiß es natürlich auch, dass das Ländersache ist. Gleichzeitig, wenn man nicht den genaueren Einblick hat, weiß man natürlich nicht genau, was das bedeutet, dass es das Ländersache ist. Das heißt, ich habe auch mich dann gefragt, wenn ich jetzt eine einzelne Schule nehme, an der irgendwas gut funktioniert oder schlecht funktioniert und ich das sozusagen nach oben dekliniere, was sind da alles die Bedingungsfaktoren, was ist sozusagen das Schulsystem insgesamt, wie kann man das umschreiben? Ist natürlich eine ganz allgemeine Frage, aber vielleicht kannst du das so ein bisschen erklären, wie das Schulsystem in Deutschland strukturiert ist.
Auf der einen Seite hört sich so allgemein an, auf der anderen Seite, wenn du da nur ansatzweise versuchst, mal tiefer reinzutauchen, dann merkst du, wie kompliziert die ganze Sache auch ist. Also das gibt dann auch wiederum nochmal Unterschiede in den Bundesländern. Es gibt einige Bundesländer, die nochmal in Regierungsbezirke auch untergliedert sind. Das heißt, du hast dann so noch gar nochmal eine neue Ebene, die dann reinkommt, nämlich der Regierungsbezirk, der dann teilweise Aufgaben dann auch wahrnimmt, wo ich aber ehrlich gesagt in NRW auch nicht so immer so ganz durchblicke, als ein Beispiel, was die denn eigentlich in ihrer Zuständigkeit haben. Im Normalfall ist es so, wenn man das Land macht alle Gesetze, die Schule betreffen, die komplette Verfasstheit. Das geht los von der Schulstruktur. Teilweise, es gibt wenige Punkte, die im Grundgesetz festgeschrieben sind. Das sind wirklich ganz wenige. Es ist das Thema Religion, das ist das Thema private Schulen halt so, die im Grundgesetz geschrieben sind. Und das ist das Einzige, was da eigentlich auch darüber steht. Dann hast du nochmal in den Länderverfassungen, gibt es teilweise nochmal festgeschriebene Dinge, also Bremen hat nochmal so einen ganz speziellen Passus zur Stellung von Religion im Schulsystem. Dann hat man auch teilweise im Saarland, ist die Struktur festgeschrieben in der Verfassung und nicht im Schulgesetz. Also das ist quasi auf dieser Ebene gibt es nochmal Unterschiede. Und dann wird halt eben alles in Gesetzen und Verordnungen geregelt, die dann darüber bestimmen, wie lange gehe ich in die Schule, welche Schulen gibt es überhaupt, wie kann ich von einer Schule zur anderen wechseln und so weiter. Dann ist diese ganze Thema Lehrkräfteausbildung macht jedes Bundesland auch sein eigenes Ding. Kommen wir, glaube ich, auch noch drauf, was überhaupt denn die Strategie bei Lehrkräftegewinnung ist und ob überhaupt eine Strategie dahinter zu erkennen ist. Und dann ist natürlich alles, was Beschäftigung von Lehrkräften angeht, wird natürlich alles durchs Land, durch die Landesministerien geregelt ein Stück weit. Das wird dann aber noch auf die Schulamtsebene runtergegeben, was nicht gleichbedeutend ist mit der Kreisebene, sondern so eine Zwischenebene, die dort eingezogen ist. Da sind auch nochmal so Bereich Lehrerausbildung ist ja nochmal einiges. Da gibt es aber auch sind noch für Aufgaben, eine Verteilung von Schülern, also wer kann welche Schule besuchen, also vor allem in Berlin wäre das, da haben wir eine ganz andere Verfasstheit, aber eben wer macht das Losverfahren für die Schulen zum Beispiel, das ist ja in Berlin auch eine ziemliche Krux geworden mittlerweile. So, und dann hat man da drunter, kommt dann normalerweise die Kommune oder der Träger. Und das ist im Endeffekt alles, was Beton ist, also alles, was nicht Lehrer ist. So, das ist die Räumlichkeiten, die da irgendwie sind, aber auch der Hausmeister, in vielen Fällen Erzieher. Da gibt es, glaube ich, nur Thüringen ist, glaube ich, das einzige Bundesland, wo die Erzieher im Landesdienst stehen, also wo das mal nochmal anders geregelt ist. aber ein ziemliches Spezifikum. Und die Kommunen sind dann teilweise auch absolut der Befehlsempfänger von oben. Die müssen halt Dinge umsetzen. Und das eben teilweise mit relativ wenig Personal. Und dass das richtig vor den Baum gehen kann, ist, glaube ich, das sieht man so am Digitalpakt. Da kommt da von, der Bund sagt, okay, ich mache jetzt etwas, dass die Schulen digitalisiert werden. Setzt sich mit den Ländern an den Tisch, dann bereden die dann irgendwie, okay, wie setzen wir das um, wie machen wir das, wie viel Geld haben wir zur Verfügung? Dann sagt der Bund irgendwann, okay, ich habe hier 5 Milliarden in der Hand, die würde ich gerne an euch ausreichen. Aber es gibt da natürlich so ein paar Vorgaben, die ich euch mache. Ich will ja euch das nicht irgendwie in den Rachen werfen, sondern ich will ein bisschen darauf auch mein Auge haben, dass das alles zweckmäßig verwendet wird. Das führt dann dazu, dass man ganz, ganz viele Anträge wieder stellen muss. Das muss dann die Kommune unten machen. Also die dann quasi, und die Schulen teilweise ja auch. Also es ist ja nochmal ein weiterer Player, der dann reinkommt. Am Ende muss dann die Schule wenn wir beim Digitalpakt bleiben, wenn ich also das mal daran aufzäume, die Schule muss ein Medienkonzept schreiben, wo dann quasi dargestellt ist, was wollen die jetzt eigentlich mit diesen ganzen Digitalpaktmitteln in dieser Schule? Die haben aber keine Ahnung davon, weil die haben ja keine Computer oder dergleichen oder kein WLAN quasi vorhanden. Wenn die das nicht machen, wird auch kein Geld von oben abgerufen, weil da ist ja kein Antrag gestellt worden. Jetzt sagst du, okay, die Schule hat es dann irgendwie auf die Reihe gekriegt. Jetzt muss ich da um die Baumaßnahmen, die damit zusammenhängen, also WLAN verlegen oder dergleichen, muss ich jetzt die Kommune kümmern. Die braucht da wieder einen Planer. Die Planer, manche Kommune hat die, manche hat da auch ein paar Engpässe, muss das dann quasi umsetzen und so geht das dann quasi wieder die Ebene nach oben und nach unten. Und wenn man so vor allem die Zahlen zum Digitalpakt gesehen hat, wie wenig dort abgerufen wurde, da hat man gesehen, dass das ziemlich dysfunktional ist, was da auch gelaufen ist. Und wir beschäftigen uns jetzt gerade mit dem Aufholpaket nach Corona, was im Endeffekt ein weiteres Bund-Länder-Programm ist. Und man sieht wieder ähnliche, also wenn das zu stark strukturiert ist, wird es nicht abgerufen. Also wir sehen das gerade aktuell am Beispiel Berlin, die das sehr, sehr verkompliziert haben, wie die das Geld ausgegeben werden soll, wie die Verträge mit Honorarkräften gemacht werden soll. Das ist ein ziemliches Bürokratiemonster geworden. Ende vom Lied, das Geld bleibt liegen und wird am Ende entweder in den Landeshaushalt oder vielleicht sogar in den Bundeshaushalt wieder zurückgeführt, wenn es dumm läuft halt so. Und andere Länder haben gesagt, ach, wir kennen die Probleme, interpretiere ich jetzt mal so, und wir breiten das mit der Gießkanne aus. Das hat zwar nichts mit Bedarfsgerechtigkeit zu tun, wenn wir davon ausgehen, dass es vor allem Brennpunktschulen stärker betroffen waren, ländlichen Raumschulen stärker betroffen waren, und geben das quasi mit der Gießkanne dann irgendwie raus. Damit sind wir sicher, es kommt wenigstens irgendwo an und es passiert irgendwas Gutes damit. Und hoffen dann eigentlich auf die Lehrer und die Schulen vor Ort, dass sie das dann irgendwie sinnvollerweise ausgeben. Mhm. Ist am Ende besser, als es dann gar nicht auszugeben. Könnte man sagen. Und so, genau, also diese Zusammenarbeit funktioniert nicht immer so ganz reibungslos, um das mal die beiden Beispielen.
Okay, also einen groben Überblick habe ich schon, das war nicht schlecht. Nochmal bei den Ländern angefangen. Das ist ja, ich meine, man kennt das auch selber aus der Schulkarriere, insbesondere dann später, oder ich habe das schon kennengelernt, ich habe so ein sächsisches Abitur und da hat unser einer Lehrer da immer ganz stolz gesagt, was das in den anderen, die machen 13 Jahre und wissen noch viel weniger und so weiter. Das heißt, man kennt das irgendwie schon alles und nimmt das auch immer so als Normalität hin. Was hat das eigentlich so richtig auf sich mit diesen, dass Bildung Ländersache ist und ist das auch ein Problem? Hat man das auch mal versucht zu reformieren? Also was hat es damit auf sich?
Ja, ich finde, du sprichst da so einen ganz interessanten Fakt an, der das mal so ein bisschen verdeutlicht, wie das so diese Absprachen auch zwischen den Ländern ein Stück weit laufen. Das war nämlich zur Wende war es tatsächlich, dass Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, das waren die drei Länder, die gesagt haben, wir wollen das Abitur nach 12 Jahren und nicht erst nach 13 Jahren machen. Da haben die Westbundesländer, der KMK, dann gesagt, ne, dann erkennen wir aber euer Abitur nicht an, weil es ist ja nicht quasi so gut wie das unsere. Woraufhin, so sagt man, so wird gemunkelt, dann, dass dann beschlossen oder dass im Endeffekt das die Quintessenz des Ganzen war, Sachsen und Thüringen und Sachsen-Anhalt blieben weiter bei dieser 12-jährigen Geschichte und haben dann aber gesagt, okay, dann müssen unsere Schüler, damit es anerkannt wird von den westdeutschen Bundesländern, größtenteils westdeutschen Bundesländern, müssen die jetzt mehr Stunden machen. Das heißt, also wir haben so richtig schön unseren Tag vollgepackt gehabt. Also das wirst du dann vielleicht auch noch kennen aus Sachsen, dass man auch so 8 bis zur 8. Stunde, 9. Stunde vielleicht dann auch mal gehabt hat. Ich kenne das auch aus Thüringen, genau, so war das nämlich auch. Und das Ganze, und das wird dann eigentlich, die Pointe war dann eigentlich, als es die große Umstellung G9 zu G8 gab, also quasi als die Westbundesländer dann alle auch zu G8 kommen sollten, haben sich dann anscheinend Thüringen und Sachsen hingestellt und gesagt, nee, aber von den Stunden wollen wir hier mal nicht runtergehen, halt so, weil sonst wäre die Qualität nicht gesichert. Und das, so munkelt man zumindest, war ein Grund dafür, dass diese totale Überforderung, weil die Schulstunden einfach nicht runtergegangen sind, blieben, und also diese Überforderung vor allem quasi der anderen Bundesländer. Okay, kleiner Ausreißer.
Aber da ist man dann ja auch wieder raus aus dem G8, ne? Teilweise.
Es ist kein Ladenüberblick noch. Also okay. Es ist Hanebüchen. Also Niedersachsen ist jetzt gerade das erste Bundesland, was komplett wieder raus ist, also was von G8 wieder zu G9 ist. Das Lustige, in Anführungszeichen Lustige, ist, dass ich dann in 10 Jahren, wenn der nächste Bildungsforscher sich über die Bildungsstatistik dann beugt und sieht, hä, wieso gab es in Niedersachsen in dem Jahr nur 4,1% aller Kinder, die allgemeine Hochschulreife geschafft haben. Und es liegt einfach daran, dass es keinen Abiturjahrgang gibt, weil die natürlich dann ein Jahr dann nur länger gemacht haben. Und es gibt einige Bundesländer, die sind auch jetzt wieder auf diesem Weg, das eine Verlängerung machen. Es gibt viele Bundesländer, die dann irgendwie die Wahl zwischen G8 und G9 dann irgendwie haben. Man sieht eigentlich auch schön an diesem Beispiel, dass Vereinheitlichung wurde dann irgendwie versucht, aber es fällt irgendwie alles in sich zusammen. Und es gibt auch, gerade wenn man auch die Frage stellt, was kann eigentlich die KMK und was kann die KMK auch nicht? Es gibt so, mir fallen so viele KMK-Vereinbarungen ein, die in einigen Bundesländern einfach nicht umgesetzt wurden über lange, lange, lange Jahre. Die zentrale Punkte, die sind natürlich bei allen dann doch umgesetzt worden, aber es gibt einfach Beispiele, wie zum Beispiel Mindestschüler vor, also dass Schulen eine Mindestzahl an Schülern haben müssen, dass sie offen bleiben können, also ländlicher Raum zum Beispiel, dass man den schließen muss. Das gibt eine Vorgabe, dass das umgesetzt werden sollte in den Schulgesetzen, und bis vor 2 Jahren, 20 Jahre nach allen anderen Bundesländern, hat Thüringen das einfach nicht gemacht und das einfach nicht umgesetzt. Das ist genauso wie eine andere Gesetzgebung, dass man normalerweise einen Abschluss zuerkannt bekommen soll als Schüler, wenn man das Gymnasium mit Klasse 10 erfolgreich durchschreitet, wo Sachsen und Thüringen über ewige Jahre das nicht gemacht haben und so weiter. Ich schweife gerade so ein bisschen ab, quasi, was das Ganze angeht. Also wenn eine Frage, wenn man so in der, also was bringt uns eigentlich dieses ganze föderalistische System ein Stück weit? Interpretiere ich die Frage jetzt nochmal.
Genau. Also erstmal ist es ja sozusagen ein historisches Artefakt, so ein bisschen.
Historisch gewachsen, ja.
Gewachsen. Das müssen wir auf jeden Fall auch nicht aufdröseln, und da kommt man jetzt erstmal nicht raus, weil das quasi so tief in der auch Verfassungsstruktur ist und so weiter, dass das erstmal so ist.
Ja, aber die Begründung wird halt immer schwächer, ne? Also ich glaube, wenn man heute einige, und so gibt, ich verstehe auch einige Einlassungen von einigen Bildungsministern aktuell, es gibt doch den einen oder anderen, wo man zwischen den Zeilen liest, dass die gerne Verantwortung auch abgeben würden, weil sie sich eigentlich als steuerungsunfähig auch mit in Zeiten leerer Kassen irgendwo mittlerweile sehen. Ich glaube, die Großen wie Bayern oder Baden-Württemberg, das ist das Wichtigste, was sie haben, die Kultushoheit, also die können sie auf keinen Fall abgeben. Aber es ist halt, ich nehme das nicht mehr als so einen 16er Block wahr, der, wo alle genau diese Meinung haben oder wo wenigstens einige Kompetenzen gerne abgegeben worden würden. Also da ist, glaube ich, viel im Fluss. Und viele bereuen auch die Entscheidung, diese Kooperation Bund-Land in der letzten Föderalismusreform-Runde nochmal so klar gemacht zu haben, dass der Bund eigentlich nichts in den Schulen zu suchen hat. Ich glaube, da gibt es einige, die es bereuen, aber es gibt auch nicht die Mehrheiten, es wieder umzudrehen oder da etwas Neues quasi draus zu machen. Und ehrlich gesagt, die Begründung des Bildungsföderalismus, jetzt mal rein auf einer argumentativen Ebene, dass die Systeme voneinander lernen, weil sie irgendwie im Wettbewerb zueinander, das ist totaler Blödsinn. Also das ist von dem ganzen Systemansatz haben wir es hier nicht mit einem Wettbewerb zu tun, weil ein Wettbewerb kann ja irgendwie nur so funktionieren, dass ich irgendwie aus Anbietern auswähle und der das beste Programm quasi anbietet, da gehe ich hin. Aber bei Schülern, die irgendwie in dem Schulsystem sind, in der Stadt, die sind genau auf dieses Schulsystem geeicht, wo sie sind. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, so wirklich viel lernen voneinander, dass man sagt, das sind so Lernensysteme und da macht das eine Bundesland etwas vor und das andere macht es irgendwann nach, weil sich das als sehr, sehr positiv irgendwie herauskristallisiert hat, das sieht man auch nicht. Also mir fällt da wirklich wenig ein, Beispiele zu nennen, wo man sagt, hey, da hat jemand etwas vorgemacht und alle sind so mitgegangen. Also es ist ja eher dann immer noch so, dass man das als seinen eigenen Erfolg feiert. Das war erst letzte Woche, ich weiß nicht, ob ich so tagesaktuell sein kann, letzte Woche setzt sich Frau Prien, die aktuelle KMK-Vorsitzende, bei Lanz hin und sagt, ja, Sie sind doch jetzt die Ersten mit Schulen in schwieriger sozialer Lage, die sie dort finanziell besser ausstatten und besser quasi stellen, um dann eben soziale Ungleichheiten abzubauen. Das wird wahrscheinlich in Hamburg so angekommen sein, so, hey, das haben wir seit 25 Jahren. Und Berlin würde auch sagen, hey, das haben wir auch seit 25 Jahren, machen wir das. Das wird dann immer so dargestellt, als wäre das der eigene Erfolg, der da irgendwie da ist. Und ich glaube, jeder muss das irgendwie ein Stück weit seine Politik auch verkaufen an dieser Stelle. Und hat relativ wenig mit einer guten Argumentation zu tun. Also das Föderalismus wirklich was man heute noch braucht.
Jetzt hast du schon die KMK angesprochen. Das war auch das Erste, wo ich dann die Texte gelesen habe, so gemerkt, dass das sich ganz viel um diese KMK kreist. Kannst du da was sagen? Was ist das für eine Institution? Was hat die für eine Bedeutung in dem ganzen Spiel?
Ja, die KMK ist im Endeffekt da, um eine Koordination und gleiche, Standards wäre manchmal zu viel gesagt. Also jedenfalls, wo sie herkommt, auch. Also wo im Endeffekt die Grundentscheidungen für das Bildungssystem ein Stück weit auch getroffen werden. Ich glaube, es gab auch Weichenstellungen, die in der KMK-Beschlüssen sich ausgedrückt haben, die für uns halt ganz normal sein. Also normal sind die Einführung der Realschule zum Beispiel, halt so die fünften und sechsten Klassen sollen eigentlich in allen Bundesländern so eine Art Orientierungsraum sein, nennt sich Orientierungsstufe. Das geht auch auf KMK-Vereinbarungen zurück, wo man sich darauf geeinigt hat, dass das so ein paar Elemente in den Schulsystemen ein Stück weit vergleichbar sind. Die Umsetzung ist dann teilweise so unterschiedlich, dass man sich dann auch wieder fragt, okay, ist das denn noch das Gleiche oder auch nicht? Am Ende ist die Institution erstmal da, um sich zu beraten, um Standards irgendwo ein Stück weit zu setzen. Aber am Ende ist es wohl in vielen Sachen, und da würden mir auch viele zustimmen, die sich damit auskennen, immer so der kleinste gemeinsame Nenner, der dort getroffen wird. Also es ist nicht, dass das irgendwie ein Gremium ist, was irgendwas Innovatives hervorbringen wird, weil es muss 16 sehr unterschiedliche Systeme miteinander vereinbaren und von da aus irgendwie weitergehen. Und von daher ist die Frage, was erwartet man von der KMK? Im Endeffekt, außer ein bisschen darüber zu reden, dass man nicht irgendwie zu weit sich auseinanderentwickelt, relativ wenig.
Und das ist ein ständiges Gremium oder trifft sich so jährlich und hat dann eine feste Ordnung oder ist mehr ein Gesprächs?
Ja, die KMK ist auch nicht irgendwie, dass man sagen könnte, da treffen sich nur die Minister oder sowas. Das ist auch, es gibt dann innerhalb der KMK, der Kultusministerkonferenz, gibt es die Ebene drunter natürlich nochmal die Amtschefskonferenz, wo sich dann die Staatssekretäre zusammensetzen und dann diskutieren, die und ich glaube mal, die werden mit Sicherheit am ehesten erstmal Dinge vorbereiten und ausdiskutieren und am Ende geht das dann in die Kultusministerkonferenz dann richtig rein. Die treffen sich aktuell meines Wissens extrem oft, also gerade in diesen Pandemiezeiten, wo du so viel abstimmen musst, zuletzt jeden Monat mindestens. Also dass da dort miteinander geredet wird, sich abgestimmt wird. Da sind ja auch schwer, gerade aktuell sind wirklich schwerwiegende Entscheidungen zu treffen. Also zum Beispiel, wie gehe ich mit Abiturprüfung, mittlere Reifeprüfung, Hauptschulabschlussprüfung halt um. Auf der einen Seite die ganze Zeit zu sagen, wir müssen Standards sichern und wir dürfen auf keinen Fall hinter das zurückgehen, was wir in den letzten Jahrgängen irgendwo hatten. Und auf der anderen Seite nimmt man natürlich zur Kenntnis, dass es diese Schüler objektiv schwerer hatten als die Jahrgänge zuvor. Und dann sagt man dann halt, okay, wir ermöglichen es jetzt allen Bundesländern, das steht allen offen, das ist eine KMK-Vereinbarung, wir ermöglichen es allen Bundesländern, dass sie eine Abiturprüfung 30 Minuten mehr Zeit geben, dass bestimmte Themen vorher ausgeschlossen werden können, dass schon am Anfang des Schuljahres dürfen Themen eingegrenzt werden, die nicht gemacht werden dürfen. Es wird aus einer höheren Anzahl von Themen ausgewählt. Und da kann man sich drüber streiten, halt so ist das dann doch nicht eine Standards nach unten setzen. Natürlich ist das einfacher am Ende, diese Prüfung zu machen. Und darüber verständigen die sich dann halt eben aktuell. Natürlich auch diese ganze Hygieneverordnungsgeschichten, wo ich mich jetzt weniger auskenne. Das ist alles dort Thema und man versucht da schon eine halbwegs gemeinsame Linie hinzubekommen. Wenn man dann sieht, wie es dann umgesetzt wird, da bin ich mir dann auch wieder nicht so ganz sicher, weil es wird ja so ein Bild auch vermittelt, dass die KMK eigentlich mit einer Stimme sprach, Schulen offen lassen, dies und jenes, also wir haben uns auf das und das geeinigt und haben die Gesundheitsminister gesagt, nö, alles zu. So, also das ist im Endeffekt, die sind ja auch momentan nicht frei in ihren Entscheidungen. Also eigentlich, wenn man es mal so sieht, hat die KMK eigentlich gerade ihre größte Stunde mit. Ne? Also das ist, was diese Absprachen untereinander angehen und irgendwie uns dadurch die Krise manövrieren. Mal gucken, wie man das in 10 Jahren dann bewertet.
Ja. Du hast vorhin schon angesprochen, die Frage der Personalplanung. Ich fand das immer interessant, weil ich kenne das, glaube ich, auch speziell wahrscheinlich aus dem Osten, weil es so dann diese Geburtenknick gab etc. und schon zu meiner Schulzeit auch wenn man jüngere Geschwister hatte oder so, dann hat man schon gehört, okay, das sind ja die geburtenschwachen Jahrgänge und dann später waren wieder zu viel oder zu wenig Lehrer etc. da. Ich habe mich dann immer ein bisschen gewundert, weil ich gedacht habe über die Geburtenzahlen und die sind ja einen der wenigen echten Fakten, die man in der Sozialwissenschaft hat, dass man weiß, wie viele Kinder wurden geboren, weiß man ja eigentlich auch, wie viel so, ja, mit einer gewissen Abweichung dann in die Schule kommen, sodass man eigentlich eine gute Personalplanung machen kann, zumindest besser als in vielen anderen Bereichen. Du hast vorhin schon gesagt, dass das uneinheitlich ist, wie so diese Personalentwicklung stattfindet. Genau, sag ruhig ein bisschen was dazu.
Also man muss, und ich glaube, du sprichst gerade mit dem Geburtenknick im Osten, sprichst du etwas ganz Wichtiges an. Und das ist, wo man aktuell auch die Politik in Schutz nehmen muss, was diese spezifische Situation angeht. Man muss sich das mal so vorstellen, das ist ja nicht ein geburtenstarke, geburtenschwache Jahrgänge-Ding gewesen. Das war ja innerhalb von einem Jahr und dann noch 2, 3 folgende, brach die Schülerzahl im Osten in manchen Kreisen bis 60% runter ein, also weniger als die Hälfte war überhaupt noch da. Im Schnitt waren es so um die 50%, die noch verblieben waren. Also die Hälfte der Schülerschaft war einfach weg. Und diese Zahlen erholten sich auch relativ langsam halt wieder. Und du hattest.
Also da sind wir jetzt erstmal in den 90ern, oder?
Genau, das ist die 90er.
Und durch Geburtenknick und Abwanderung quasi.
Genau, Geburtenknick, Abwanderung war das die Konsequenz davon, dieser massive Einbruch. Und dann hattest du eine relativ junge Lehrerschaft im Osten, weil du hast ganz viele Altkader auch rausgeschmissen und dann kamen relativ viele Junge dann eben auch rein. Und die sind jetzt da hochgewachsen. Das Problem, also wenn man es als Problem, Menschen nennen es demografische Dividende, die du dann hattest, weil du hattest nämlich auf einmal unglaublich viele Lehrer im System, aber keine Schüler mehr. Was ja eigentlich ganz gut ist. Also auch für die Schüler damals kann man das ja auch als relativ positiven Fakt wahrnehmen. Die Lehrer-Schüler-Relation war nie besser in keinem Bundesland als in den ostdeutschen Bundesländern zu jener Zeit. Jene Zeit heißt dann also in der, je nach ob du die Grundschule anguckst oder die weiterführenden, so um die Jahrtausendwende fortlaufend, war das eigentlich eine paradiesische Situation in den ostdeutschen Bundesländern. Keine Ahnung, ob auch PISA-Ergebnisse nicht auch damit ein Stück weit zusammenhängen könnten im Osten, dass die Sachsen, Thüringen waren ja ohnehin immer relativ stark, bei den anderen dreien ging es zum Ende auch nochmal ein Stück weit hoch, weil du hattest auch nie das Problem, fachfremde Lehrer haben zu müssen. Das, was von der Uni kam, konntest du handverlesen. Wenn da jemand mit Mathe, Physik kam, den hast du dir rausgenommen, dir passt der. Der ganze Rest musste entweder nach Westen gehen oder ist an die Privatschulen gekommen für ein Appel und ein Ei, weil er so blöd war, in Anführungszeichen, dass er eben unbedingt in Sachsen oder Thüringen oder Sachsen-Anhalt bleiben wollte und eben nicht den Weg nach NRW oder Niedersachsen, wo die Händeringen irgendwo gesucht wurden. Hätte man zu jener Zeit, und das war ja absehbar, weil die Eltern, die Lehrerschaft wurde ja immer älter und immer älter, hätte man zu jener Zeit da wirklich die richtige Reaktion machen wollen, dann hätte das geschießen, man hätte sehr viel Überbedarf ausbilden müssen und einstellen müssen und man hätte eigentlich weiterhin diese Schüler-Lehrer-Relation gedrückt. Man hätte eigentlich die Bildungskosten extrem überdehnt in den ostdeutschen Bundesländern. Und jetzt passiert, und das ist kein auf einen Schlag, also jetzt nehme ich es nicht mehr in Schutz an dieser Stelle quasi so, und jetzt passiert das, dass innerhalb von nicht mal 15 Jahren gehen in Ostdeutschland 60% aller Lehrkräfte in Rente. Und das ist nochmal nach Schulformen nochmal viel krasser in der Ausprägung, wenn du zum Beispiel, was in Sachsen jetzt die Oberschule ist, früher Mittelschule war, in Thüringen die Regelschule, regionale Schule Mecklenburg-Vorpommern, sind das teilweise 80% in diesem Zeitraum, die dort in Rente gehen. Und das musst du jetzt auffüllen und das konntest du eigentlich niemals aus deinen eigenen Unis heraus produzieren. Das war eigentlich, finde ich, faktisch nicht möglich. Du hast auch das Problem, dass es vor der Tür steht. Und da hätte eigentlich, das muss man ganz klar sagen, dieses Problem war absehbar. Bei Leuten, die sich damit auseinandersetzen, auch in der KMK, war das absehbar. Und da hätte eigentlich die Stammstunde der KMK hätte schlagen können, die dann hätten sagen können, pass auf, wir machen jetzt eine koordinierte Lehrkräfteausbildung und wir bilden jetzt auch ein Stück weit mit für andere Bundesländer aus. Also dass man eben da die Kapazitäten hätte hochgefahren. Ende vom Lied, wenn man sich das heute anschaut, ist kein Bundesland wirklich darauf vorbereitet gewesen, was da an Lehrkräftebedarf halt kommt. Und das Schlimme ist eigentlich, das ist erst vor ein paar Wochen ist das passiert, da werden dann auch noch Prognosen der KMK veröffentlicht, die einfach ein Schlag ins Gesicht sind gegen alle, die diese Probleme halt offenlegen, weil da wird von Annahmen ausgegangen, dass jeder Student, der heute das Lehramt begonnen hat, fertig wird und in dem Beruf arbeiten wird. Und die ganz genau wissen, 30% Verlust hast du auf jeden Fall quasi da bis dorthin. Und dann zu sagen, ja, das Problem ist alles gar nicht so schlimm an der Stelle. Und da ist ein Versagen, und ganz ehrlich, da gibt es alte Bildungsforscher wie Klaus Klemm zum Beispiel, der sagt, seit den 70er Jahren reitet er dieses Ross halt so, ne, dass da nicht geplant wird, dass da nicht vorausschauend geguckt wird, wie kriege ich das hin. Er klammert immer noch Bayern so ein Stück weit aus, die da anscheinend ein bisschen mehr auf sich diese ganze Geschichte fahren. Ende vom Lied ist, dass wir wirklich in eine desaströse Situation aktuell reinlaufen. Und das sehen wir nicht nur in den ostdeutschen Bundesländern, da wird es richtig krass eigentlich sein. Und trifft dann die Schulen auch nochmal ungleich. Also das trifft den ländlichen Raum noch mal viel stärker. Also in Leipzig hast du keine Probleme. Da hast du deine Uni-Ausbildung und da haben dann die Leute, selbst die aus Bautzen kamen zum Studieren, die haben da ihre Freundin gefunden und bleiben gerne in Leipzig und nehmen dann eine Schule halt so. Aber die kriegst du halt eben nicht mehr zurück. Da wird auch viel getan. In Sachsen ist, glaube ich, in einigen Regionen bezahlen die 1.000 Euro mehr an Gehalt mittlerweile für Lehrkräfte. In anderen ostdeutschen Bundesländern, mit Ausnahme Thüringen, ist ein bisschen weniger Geld, was da bereitgestellt wird. Aber es ist alles, wirkt alles ziemlich hilflos. Und das Pendant dazu sehen wir in Berlin zum Beispiel in den Brennpunktschulen. Ne? Also das sind die Hochburgen der Quereinsteiger und Seiteneinsteiger. Das ist im Endeffekt, damit füllen wir diese ganze Situation gerade auf. Leute, die kein Lehramt studiert haben, die sicherlich auch motiviert sind und es gibt auch gar keine empirischen Ergebnisse darüber, ob nun Quereinsteiger oder Seiteneinsteiger nun besser, schlechter oder gleich gut sind als normale. Aber wenn die gleich gut wären, warum machen wir dann ein 7 Jahre Studium plus Referendariat für Lehrkräfte?
Das wäre die nächste Frage, weil das hört man ja tatsächlich auch immer wieder, dass es mit den Quereinsteigern wichtig wird. Das ist aber quasi noch ein relativ neuer Weg, den man so ein bisschen als Ersatz genommen hat, oder?
Na, manche sind da schon viel früher drin. Also das sind, glaube ich, gerade, ich habe immer wieder von NRW und Niedersachsen, die diese Situation schon etwas früher gehabt haben, dass man da diese Wege auch ein Stück weit gegangen ist. Berlin macht jetzt Quereinsteiger im großen Ausmaß mindestens schon seit 6, 7, 8 Jahren. Und obwohl man lange noch die Qualitätskeule auch in den Ostbundesländern geschwungen hat, kommt man mittlerweile auch dahinter, du kannst die Qualität nicht mehr, jedenfalls nicht ausgebildete Lehrkräfte, kannst du nicht mehr oben halten. Und das Problem ist, wir sind auch da überhaupt nicht flexibel. Weil was die Ausbildung, wie sie normalerweise abläuft im Lehramt, ist ja auch, du kannst es nur an den Unis machen. Das Absurde ist ja, die sind ja immer noch NC beschränkt, die ganzen Studiengänge. Du könntest jetzt sagen, mach die auf, mach hier, wer 3.0, 4.0, wer alle Lehrer, ist mir sowas von egal. Das Problem ist nur, du hast ja, du müsstest ja dann natürlich das auch irgendwie mit wissenschaftlichem Personal, mit Professoren und müsstest das alles koppeln. Und das ist für so einen Zeitraum von vielleicht 10 Jahre, keine Ahnung, wo du jetzt richtig fett ausbilden müsstest. Und dann läufst du wieder in den totalen Schweinezyklus dann hinein, auch auf den Unis, wo du dann auf einmal ganz viele Profs hast, die nicht wissen, was sie damit eigentlich anfangen sollen, jetzt jedenfalls an dieser Uni. Und dann ist das wieder eine Fehlsteuerung im System. Und da sieht man eigentlich, was dieses zu spät reagieren für riesige Folgen dann auch eben hat. wenn man nicht irgendwie sagt, okay, wir lösen das über andere Dinge. Im Übrigen hat es dieses, also wird es vielleicht auch dir sogar was sagen, Picht, die Bildungskatastrophe von 64, dieses Buch, das war sein Hauptaspekt. Das war das Zentrale. Der redete von Klassengrößen von 50 pro Lehrer in manchen Gegenden, halt so in den 60er Jahren in Deutschland. Das ist so unvorstellbar quasi aus dieser Perspektive. Und damals hat man das gelöst, indem man das wirklich mit so einer, eine eher Ausbildung als Lehrer, wo dann vor allem Frauen auch reingekommen sind zu jener Zeit, wo dann aber auch so eine gewisse Abwertung diesem Beruf gegenüber stand. So, ne? Jetzt haben sie nicht mehr die gleiche Qualifikation, da gehen auf einmal auch noch Frauen rein, die haben ja per se. Ne? Und das ist im Endeffekt auch etwas, was sich dann über Jahre, Jahrzehnte so in dem Blick auf den Beruf vielleicht sogar festgesetzt hat, ist dort angelegt gewesen. Und heute laufen wir wieder so ein Stück weit in die Geschichte halt rein. Einen letzten Punkt dazu noch. Das Unschöne an der ganzen Sache ist weiterhin, wir haben auf den Gymnasien überhaupt keine Probleme. Das heißt, kein Land hat irgendwie ein Bedarf an Gymnasiallehrern, Ausnahmen mal hier Mathe, Physik so ein Stück weit, weil wir über unsere schulformspezifische Ausbildung haben wir es hinbekommen, dass wir einen ganz angesehenen, gut bezahlten Lehrerberuf innerhalb der anderen Lehrerberufe quasi gemacht haben, wo jeder rein will, wo du auch mit angenehmen Schülern zu tun hast, die bitte Danke sagen quasi. Und der Lehrer, der sich dann im Bereich Grundschule, Hauptschule kümmern muss, die kriegst du halt eben weniger in das System rein. Und da gehört dringend eine Reform irgendwo mal rein.
Noch eine letzte Frage zu dieser Struktur des Bildungssystems, auch im Ländervergleich. Gibt es so große Unterschiede, die man zwischen den alten und den neuen Bundesländern sieht? Haben die sich vielleicht auch angeglichen, sodass so ein Stadt-Land, du hast es gerade schon gesagt, eher wichtiger wird? Also kann man auch über solche Sachen da was über das Schulsystem lernen?
Ja, der große Unterschied war gleich zu Anfangs, auch wenn Mecklenburg-Vorpommern immer noch so als dreigliedrig am Anfang beschrieben wird, das waren aber nur 4,5 Hauptschulen auf dem Land, also das war nicht wirklich viel, war es so, dass die neuen Bundesländer eine neue Schulstruktur eigentlich etabliert haben als nach der Wende. Und das war eine Zweigliedrigkeit aus Gymnasium und den beiden anderen Schulformen, die dann zusammengegangen sind mit den jeweiligen unterschiedlichen Bezeichnungen, also von Oberschule, Mittelschule, regionale Schule, Sekundarschule und Regelschule. Und das war was Neues damals, dass man quasi Haupt- und Realschule unter einem Haus vereint hat und hat auch viel damit zu tun, dass der Hauptschulabschluss von Anfang an als unzureichender Abschluss bei den Ostdeutschen gegolten hat. Man kann das auch anschauen. Also du hast die Hauptschulabschlussquoten, also die nur eine 9. Klasse hatten, die waren sehr, 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 sehr gering im Vergleich zu den Westdeutschen und war von Anfang an klar, das ist kein regulärer Abschluss, weil in der DDR ging es halt alle bis zur 10. Klasse zumindest halt. Und deshalb hat man das so ein Stück weit auch mitgenommen, diese ganze Geschichte. Die Frage dabei ist wiederum, ist das alles immer so gewollt gewesen oder sind nicht Aspekte wie Schulbauten? Ne? Also wo ich im Endeffekt sage, wenn ich nicht jetzt so ganz viele kleine Schulbauten habe, wo ich Haupt- und Realschulen unterbringen kann und ein gliedriges System aufbauen kann, weil ich größere POS-Einheiten vorher hatte, also polytechnische Oberschulen hatte, ist das nicht im Endeffekt Folge von Beton als von Ideologie ein Stück weit. Und da machen wir uns überhaupt in der Bildungsforschung kaum Gedanken, inwieweit eigentlich Schulgebäude komplett angepasst werden müssten, wenn wir eine Strukturreform durchführen. Das ist auch so etwas, wo die Berliner Schulreform hin zu diesen integrierten Sekundarschulen gekrankt ist, dass es gar nicht die Gebäude gab, wo dann eine Haupt- und Realschule sich zusammenfügen konnten, um dann eine gemeinsame Geschichte zu machen. Das ist ein wichtiger Punkt. Zweiter wichtiger Punkt in den ostdeutschen Bundesländern ist das kürzere Zeit bis zum Abitur gewesen. Dritter Punkt ist, und das ging dann mit dem Geburtenknick, also als der Geburtenknick so richtig voll ankam, die Schulen geschlossen wurden, viele Schulen mussten ja zumachen zu jener Zeit, nicht nur im ländlichen Raum, meines Wissens Zahl aus Leipzig, 50 Schulen haben in Leipzig zugemacht, quasi zu jener Zeit. Und heute geht es in die genau andere Richtung. Das beschreibt auch diese Schwierigkeit gerade mit welche massiven Auswirkungen dieser demografische Knick im Osten hatte auf die gesamte Schulstruktur. Weil ich krieg jetzt mal im jetzt teuren Leipzig auf einmal wieder 50 Gebäude fit gemacht, halt so wo die Schulen wieder reinkommen sollen. Und vor diesem Problem stehen aktuell fast alle ostdeutschen Großstädte, weil die gleiche demografische Entwicklung aktuell mitgenommen haben. Zu jener Zeit begann aber ein unglaublicher Run auf die Privatschulen. Also es gab ganz viele Privatschulgründungen, die dort passierten. Da gab es eine erste Welle, das war so das Nachholende, quasi die meist kirchlichen und Waldorf, die dann in jeder großen Stadt irgendwo waren. Aber da ging das dann erst richtig los. Und die Besonderheit im Osten war, dass sich das auf die Grundschulen so stark fokussierte. Und weil die Grundschulen, haben wir ja ganz am Anfang gelernt, quasi, das ist etwas, wo die Privatschulen auch über einen Artikel im Grundgesetz ein Stück weit klein gehalten werden sollen, dass der Grundschulbereich gar nicht so stark privatisiert werden soll. Und das passierte dann aber im Osten genau zu jener Zeit. Und daran könnte es auch liegen, und das beobachten wir heute, dass die sozialen Ungleichheiten bei den Privatschulen im Osten viel höher sind als im Westen. Das heißt also, die Privatschulen im Osten sind viel sozial selektiver. Zahlen aus dem SÖP sagen, 25% aller Akademikereltern schicken ihre Kinder auf eine private Schule im Osten. Das heißt, es ist eigentlich so die mittlerweile zu der Schule, die man am liebsten, oder zu der Trägerschaft, die man am liebsten anwählt. Und das hat natürlich dann wieder Rückkopplung große Rückkopplung auch auf soziale Ungleichheiten, die sich dann dort widerspiegeln. Also das sind so die Hauptaspekte. Und dann natürlich, und das darf man überhaupt nicht zuletzt anführen, alles, was Betreuungseinrichtungen angeht. Also das ist der frühkindliche Bereich, also wo wir wirklich über die ganze Zeit eigentlich eine fast volle Abdeckung im Osten hatten. Und dann vor allem der Bereich Grundschule-Hortsystem, also das, wo man sich jetzt darauf geeinigt hat, dass es ein Recht auf einen Ganztagsplatz gibt, der ist in Thüringen mittlerweile schon seit einigen Jahren, in Sachsen-Anhalt seit einigen Jahren verwirklicht. Also da gibt es diesen Rechtsanspruch schon seit einigen Jahren, dass du, wenn du in der Grundschule bist, dass du ein Anrecht auf Ganztagsangebot hast, was dann meist über die Schulhorte dann umgesetzt wird. Was zum einen natürlich sehr, sehr gut für die Eltern ist, die dann Vollzeit erwerbstätig sein können, nicht nur nach 6 Jahren Kita, sondern auch, wenn es mit der Schule losgeht. Und natürlich sollte da auch ein Ausgleich dann für die Schülerschaft, für Ungleichheiten insgesamt da sein.
Zu den Privatschulen kommen wir dann auf jeden Fall noch, weil da hast du und Kollegen, habt da ja einiges gemacht. Vielleicht gehen wir erstmal noch so ein bisschen auf die ganz, auf die kleinste Ebene. Ich bin jetzt so ein Kind, was demnächst eingeschult wird und komme vielleicht aus einem Elternhaus, was mich nicht auf eine Privatschule geschickt hat. Was sind so die Mechanismen, in denen ich sozusagen diese soziale Ungleichheit erfahre?
Das geht ganz früh eigentlich schon los. Und ich glaube, das hat man jetzt mittlerweile auch argumentativ besser begriffen, mittlerweile auch mit Zahlen belegt, dass diese Ungleichheiten sich extrem früh schon ausprägen, was vor allem so sprachliche Kompetenzen angeht, Wortschatz, überhaupt so diese ganzen Vorläuferkompetenzen, die dort die Basis gelegt werden. Und dann sieht man dann halt, wenn man sich, das ist alles noch nicht gut empirisch ausgearbeitet, auch in Deutschland ist es noch nicht so gut empirisch ausgearbeitet, aber es fällt immer wieder auf, du hast immer wieder die gleichen Ungleichheiten halt. Also das geht um Vorlesen, also dass es da schon losgeht, dass die aus den höheren Schichten halt eher das Buch am Abend, das ganz früh schon, ne? Also das ist quasi dann schon dem Kleinkind, was da noch nicht viel davon mitkriegt, aber es könnte ja quasi, dass man das immer macht quasi so, und dann wird das weitergeführt die ganze Zeit. Man geht früh, wird das Kind ins Kindertheater mitgenommen. Es geht sehr, sehr früh in Sportverein, kommt in diese Vorläuferkurse von Musikschulen rein, wo du mal alle Instrumente anfasst. Also das ist so die normale Akademiker in Kreuzköln-Entwicklung wahrscheinlich, die du da bei den Kindern auch siehst, die dann eigentlich so das Haus. Also eigentlich würde man aus der Perspektive sagen, Corona war super für soziale Ungleichheiten, weil die konnten dadurch nicht so weiter auseinandergehen in diesem Bereich. Nur ein Scherz. Also da gibt es natürlich auch ganz andere Mechanismen, die dann so wirken. Aber so kann man es ein bisschen greifbarer machen, ein Stück weit. Es ist aber auch, und da sind wir dann bei Bourdieu und der Frage von Habitus, es ist halt in den Schichten, dann gibt es schon einen unterschiedlichen Erziehungsstil, der dann auch gekoppelt ist mit unterschiedlichen Verhaltensweisen gegenüber dem Kind. Also das ist eher lass mal laufen halt so und nicht so autoritär quasi so, das ist eher so dieses akademische, also um das jetzt zu pauschalisieren zu wollen, aber sieht man einfach die Unterschiede auch heute noch so, dass das eher diese Art von Erziehungsstilen sind. Jetzt kommen diese Kinder aus dieser Entwicklung und da kommt dann noch diese ganze institutionelle Geschichte dazu, dass die Kinder aus unteren Schichten seltener eine Kita besuchen, kürzer eine Kita besuchen, also was die Zeiten angeht und auch später, was das Alter angeht, die Kita besuchen. Das hat sich ein bisschen geschlossen durch das Recht auf Kita-Besuch. Das war nämlich auch ein unhaltbarer Zustand, dass gerade so Arbeitslose und sozial schlechter Gestellte überhaupt gar kein Recht auf einen Kita-Platz hatten, genau aus diesem Grund. Und da kamen die niemals in Arbeit rein, weil sie ihr Kind nicht los wurden. Das ist ein Teufelskreis, der sich da ein Stück weit erzeugt hat. Das ist wirklich eine wichtige Errungenschaft, halt, dass es jetzt das Recht auf einen Kita-Platz gibt, auch wenn man nicht umgesetzt bekommt. Jetzt kommen die Kinder in die Schule und das ist eigentlich das Erschreckende, dass die Kompetenzen, die dort gemessen werden im Bereich Deutsch, aber auch so mathematische Vorläuferkompetenzen, wenn du diesen Abstand siehst zwischen den höheren Schichten und den unteren Schichten und dann guckst du dir an, wie sich das über den Bildungsverlauf hin entwickelt, also den Schulverlauf vor allem entwickelt, dann fällt dir auf, dass das schon der größte Unterschied ist zu jenem Zeitpunkt, also quasi mit sechs oder sieben Jahren ist eigentlich der Unterschied ähnlich groß, wie er dann mit 14, 15 Jahren ist. Es ist nicht nur, also in Deutschland hat man das im Bildungspanel in einer Studie mal gezeigt, aber in den USA gibt es noch eine Studie, die es genauso gezeigt hat und auch in Kanada. Was darauf hinweist, dass es zum einen ganz zentrale Komponente dieser frühkindliche Bereich ist. Zweitens weist es darauf hin, dass die Schulen doch irgendetwas richtig machen, weil sie kriegen es hin, dass diese Ungleichheiten nicht weiter aufgehen, die ja sonst weiter aufgehen würden, wenn die Schule dann nicht quasi eingreifen würde. Und da ist auch der Perspektivwechsel, glaube ich, ganz wichtig. Es wird immer so gesagt, okay, es gibt ganz viele Aspekte von Schule, die immer wieder sozial ungleich sind. Also, da werden Privatschulen durch die höheren Schichten besucht, da sind die besseren Lehrer, zum Beispiel auf dem Gymnasium zu finden, da sind überhaupt die Quereinsteiger, gehen zu den Brennpunktschulen. Und da wird immer so eine Differenz aufgemacht, eine soziale Differenz. Wenn man sich aber vergegenwärtigt, dass diese soziale Differenz, die es da zwischen Schulen gibt, die ist verschwindend gering zu der, die es in den Haushalten halt gibt. Also die ist viel größer, also für das, was das Umfeld angeht. Und so ist Schule eigentlich per se immer irgendwie eine nivellierende Geschichte, die da reinkommt. Und das ist, glaube ich, auch der Hauptgrund, wo wir so verstärkt auch während Corona über Schulschließungen geredet haben, weil das einigen Bildungsforschern ganz genau das bewusst gewesen ist und auch darüber hinaus und viele auch in eigener Anschauung, wie krass das dann reingeschlagen hat, als auf einmal die Institution Schule nicht mehr da gewesen ist, die da als Korrektiv reinkam.
Ich hätte da noch eine Nachfrage, was diese frühkindliche Phase angeht. Du meinst ja, die ist ja besonders wirkmächtig, eigentlich diese Primärsozialisation irgendwie. Wie ist es denn mit der Kita? Gibt es da auch schon irgendwie ganz starke horizontale Ungleichheiten, auch schon im Kita-Bereich irgendwie? Oder ist das eher noch nicht so relevant dort? Oder ist es dann eher, ob man hingeht oder nicht?
Ja, es gibt, ich weiß gar nicht, ob es daran liegt, dass es keine Unterschiede gibt oder dass wir das einfach noch in keiner Studie untersucht haben, oder? Und das ist, glaube ich, das Näherliegende, dass wir da gar keine wirklich guten Daten dazu haben, weil wir tun uns schon unglaublich schwer, Schulqualität zu messen. Und noch ungleich schwerer würden wir uns dabei tun, Kita-Qualität zu messen. Und dann musst du ja irgendwas haben, anhand dessen du dann festmachst, was ist eigentlich Entwicklung quasi in dieser frühen Zeit. Und das nur alleine an irgendwelchen Sprachkompetenzen zu machen, wäre wahrscheinlich zu wenig, deutlich zu wenig. Also es ist, glaube ich, so schon allein so ein Forschungsdesign-Problem, was du in diesem frühkindlichen Bereich hast, der irgendwo da ist. Und dann zum Zweiten ist, das ist eigentlich, würde ich sagen, so das Hauptproblem in dem frühkindlichen Bereich, das auszudifferenzieren. Und so bleiben uns eigentlich momentan nur Studien, die immer darauf hinweisen, umso früher, umso besser. Also es ist auch nicht so, dass es großartig noch Effekte bringt, wenn ein Kind mit 5 Jahren in die Kita kommt, aber es bringt ungleich höhere Effekte, wenn es mit 2 Jahren oder 1,5 Jahren schon drin ist. Und das, was die westdeutsche Rabenmutter-Diskussion immer war, okay, wenn das Kind zu früh von der Mutter weggerissen wird, dass das ganz schlimm wäre, da gibt es nur ganz, 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 ganz wenig empirische Evidenz. Und da reden wir über Fremdbetreuung vor dem ersten Geburtstag halt so. Da gibt es so ein paar Studien, die da so ein bisschen was in diese Richtung rausbekommen haben. Aber erst ab dem ersten Geburtstag gibt es da keine empirische Evidenz mehr dafür, soweit ich das weiß. Du hast ja im Endeffekt die weitere Ungleichheit, also wie die Mechanismen dann halt laufen. Wir waren ja echt, das ist alles, was wir beschrieben haben, ist vor allem so diese Kompetenzebene, um die es ja dann ein Stück weit geht halt so, ne? Und dass du aus einer höheren Schicht dann höhere Kompetenzen hast. Aber, und da wird dann eben diese dieser Übergang im deutschen Schulsystem halt so wirkmächtig, dass dann auch quasi in der vierten Klasse die Entscheidung kommt, auf die Schule für die guten Kinder oder für die nicht so guten Kinder zu gehen. Und dann werden diese sogenannten sekundären Herkunftseffekte dann virulent, wo wir dann immer wieder, und das hat sich auch relativ wenig geändert daran, immer wieder gesehen haben, wenn ein Arbeiterkind eine Gymnasialempfehlung hat, dann nimmt es das nicht immer wahr. Also da ist einfach ein relativ hoher Prozentsatz, der noch sagt, nee, mache ich nicht, ist uns als Familie vielleicht zu anstrengend, das Gymnasium zu besuchen, wissen wir nicht, ob da am Ende das Kind das schafft oder ob das nicht eigentlich sogar schlecht für seine Entwicklung ist. Und auf der anderen Seite setzen sich Akademiker, Kinder oder Eltern mit höherer Bildung, die sagen, dass auch wenn keine Empfehlung da ist, versuchen sie das auch am Ende durchzuboxen. In manchen Bundesländern müssen sie gar nichts tun dafür, da gibt es keine bindende Empfehlung. In den Ländern, wo es eine bindende Empfehlung gibt, gibt es aber noch die Möglichkeit, Aufnahmeprüfungen durchzuführen, wo dann teilweise, da gibt es auch ganz wenig Daten darüber, aber es gibt da teilweise schon noch mal eine ganze Menge von Kindern, die es dann darüber auch noch schaffen. Und da zeigen sich eben genau wieder diese Ungleichheiten. Da kommt noch ein dritter Aspekt dazu, der wurde jetzt noch nicht so groß immer diskutiert. Ich habe Kollegen das als tertiäre Effekte beschrieben, dass es eine Lehrerbewertung gibt. Und der Lehrer, der benotet auch nochmal ungleich, also sozial ungleich. Also bei gleicher gemessener Kompetenz kriegt das Kind aus den höheren Schichten bessere Noten. Das Problem dabei ist, das haben wir in einer empirischen Studie gezeigt, das ist jetzt nicht böser Wille auf den ersten Blick dieser Lehrkraft oder Diskriminierung, wenn man den Lehrer fragt, wie begabt ist dieses Kind, wie strengt sich das Kind an? Das sind ja Dinge, die eigentlich benotet werden sollten. Dann kannst du über dieses, wie der Lehrer die Begabung und die Anstrengung einschätzt, kann man die Notenunterschiede komplett erklären. Also der Lehrer glaubt eigentlich, dass es da mit einem kompetenteren Kind zu tun hat. Die Frage ist, warum ist das so? Und das ist bei Bourdieu habituelle Passungen, wo du sagen würdest, das ist allein schon wie das Kind aus den höheren Schichten unter Umständen spricht mit dem Lehrer und die Art und Weise, wie sie sich ausdrückt, kann dazu führen, dass es eine bessere Benotung gibt. Alles das im Zusammenspiel, kommen diese Kinder aus den höheren Schichten eher aufs Gymnasium und werden dort auch noch erfolgreicher sein, weil sie im Notfall dann auch noch mal unterstützend eingreifen können, Nachhilfe und dergleichen. Und das ist ja auch das Interessante, dass es an jeder Bildungsstufe immer wieder Ungleichheiten sich so auftun, die wir haben im System.
Ich hätte auch noch eine Detailfrage zu dem, was du gerade gesagt hast. Also das mit den Benotungen, da gibt es ja auch Unterschiede an den Schulen, wie früh das eingeführt wird. Es gibt auch Studien, die, glaube ich, sagen, dass das sehr stark die Motivation belastet, wenn das früh eingeführt wird. Und das dient ja auch sehr stark schon einer Klassifikation von Schülern, die dann auch so eine Rebound-Effekte hat, die dann wiederum auf die Selbsteinschätzung und auf die Motivation und die Lernhaltung einwirken. Auch obskure Messfehler bei den Lehrern, die dann glauben, teilweise irgendwie, sie müssten innerhalb einer Klasse das Notenspektrum ausschöpfen, also dass es irgendwie immer eine Normalverteilung von Noten in der Klasse gibt und dass es dann vielleicht auch irgendwie Verhalten auf dem Schulhof so ein bisschen doch irgendwie in die Note mit einfließen müsste. Haben Noten und Benotung irgendwie auch so irgendwie eine ungleichheitsproduzierende Qualität oder ist das, oder kann man dazu was sagen? Hast du dazu eine Meinung?
Und ich wollte noch anfügen, ich glaube, zu meiner Schulzeit wurden neu in Sachsen die Kopfnoten eingeführt. Das war da, wenn ich mich richtig erinnere, das war aber auf jeden Fall so eine Diskussion um diese Kopfnoten. Vielleicht kannst du auch dazu was sagen, weil ich dir...
Hast du noch ein DDR-Zeugnis?
Nee. Die gab es immer, oder was?
Ich hatte in der Grundschule war ich noch die ersten 4 Jahre und wir hatten Fleiß, Betragen, Schönschrift und Ordnung.
Genau, und die hatte ich auch und ich glaube, die wurden das war ja erst Mitte der 90er, wurden die wieder eingeführt oder sowas. Und es war auf jeden Fall eine große Diskussion, weil das ist ja schon so ein bisschen anachronistisch, so eine Art von Bewertung. Aber naja, das nur am Rande.
Das ist ein Evergreen, das Thema insgesamt. Ich fand ist nicht ganz direkt dazu, aber ich glaube, damit löst sich das so ein Stück weit auf. Es gibt eine aktuelle Studie von einem Bildungsökonomen, der hat sich angeschaut, Bundesländer, die eine bindende Empfehlung, und das passiert ja auf Grundlage von den Noten, aussprechen und die eine nicht bindende Empfehlung aussprechen. Also wo ist der Druck, dass du die Note erreichen musst, um einen bestimmten Übergang zu erzielen? Was macht das mit den Kindern? Und der kommt zur, und das ist halt, da sind wir wirklich in einem Bereich von politischen Zielkonflikten dann auch irgendwo drin, der kriegt zum einen raus, dass die Kompetenzen in den Ländern höher sind, wo die bindende Empfehlung ist, also wo mehr Druck ist. Wo mehr Druck ist, hast du höhere Kompetenzen. Der findet aber auch zum anderen, dass die Kinder einfach, also die sind einfach gestresster, die haben weniger Freude an der ganzen Sache, wenn es bindend ist. Also du hast im Endeffekt, entweder du hast so einen Blick auf eine Pädagogik, die das Kind mitnimmt, oder die Leistungsgesellschaft, um möglichst hohe Kompetenzen zu erwerben. Und ich glaube, das ist schon immer so ein Widerstreit in unserem Schulsystem, bei allen, über das wir reden und machen. Und also wir haben ja auch, du hast das ja auch eingangs gesagt, Jan, es gibt einfach auch in diesem ganzen meritokratischen System so viele Dinge, wo es knarzt, wo wir wissen, das passt irgendwie alles nicht zusammen. Ne? Demografische Entwicklung beeinflusst, auf welche Schule ich komme. Also da gibt es mindestens zwei Studien, die das gezeigt haben, halt so, dass es damit zusammenhängt. Das hat nichts mit Meritokratie zu tun. Das ist im Endeffekt ja eine Zuordnung. Und das Gleiche ist auch mit den Noten. Und dieses, was du gerade beschrieben hattest, dass die Notenverteilung immer am Mittelwert der Klasse, das ist, glaube ich, relativ Usus. Also machen die Lehrer insgesamt sehr, sehr stark. Die müssen nicht immer das ganze Spektrum von 1 bis 6 abgreifen, aber eine gewisse Bewertung. Und da kommt das Problem dann ja rein, da wir ja in Deutschland auch nur über Noten funktionieren, nicht um überhaupt eine Kompetenz oder dergleichen, dass je nachdem, in welcher Klasse ich bin, in welcher Schule ich bin, habe ich unterschiedliche Chancen, dann eben auch so einen Übergang zu schaffen. Das heißt aber dann auch wieder, dass theoretisch der in einer Brennpunktschule auch ein schwächeres Kind eher es auf ein Gymnasium schaffen könnte von der Empfehlung, als wenn es in einer Akademikerschule wäre, weil da wird es am unteren Spektrum dann quasi sein. Also da können ganz nette Blüten durch diese Mechanismen zustande kommen. Da ist aber müßig dazu darüber zu spekulieren, wo das im Endeffekt gesamtsystemisch im Endeffekt landet.
In so einem Kontextfaktor, du hast es schon gesagt, die Schulen schaffen das eigentlich relativ gut auszugleichen. Der Kontext ist ja nicht nur das Elternhaus, sondern auch die Lage der Schule, also das heißt überhaupt das Wohnumfeld, das Milieu, in dem die Schüler aufwachsen, auch außerhalb der Schule. Natürlich auch eine so der neuen großen sozialen Fragen, die jetzt immer kommen, der Wohnungsmarkt etc. Auch das hast du dir angeguckt, was sind da die Mechanismen, die ja dann gar nicht mehr auf der Klassenebene quasi sind, sondern auf der Verteilung sozusagen der Gebäude im sozialen Raum. Also im geografischen Raum auch vor allem.
Das ist Nummer eins, was man sagen muss. In Deutschland wissen wir über die Konsequenzen von dieser Ungleichverteilung unglaublich wenig bis gar nichts. Also zu was das eigentlich führt, dass wir eine gestiegene Segregation haben, also eine stärkere Ungleichverteilung von Kindern im Wohnumfeld, der sich dann natürlich auch in einer Ungleichverteilung in Schulen auswirkt. Da wissen wir, was die Konsequenzen angeht, relativ wenig. Wir wissen nur aus X-Studien aus den USA, es gibt sowas wie Nachbarschaftseffekte, also dass sich quasi die soziale Lage und die soziale Zusammensetzung von Stadtteilen auf die Bildungschancen von Kindern auswirkt. Da gibt es ganz beeindruckende Studien, wo du immer sehr neidisch guckst, was die Amerikaner denn alles für Daten haben und damit auch machen dürfen und was wir eben nicht haben. Also da gibt es eine ganz interessante Studie von Herrn Chetty, ein Ökonom aus Harvard, der dann so in einem Atlas mal dargestellt hat, wie die soziale Zusammensetzung bestimmter Stadtteile zum Zeitpunkt der Geburt gewesen ist. Anhand von Steuerdaten der Eltern konnte das für die USA machen und wo dann die Kinder gelandet sind in Abhängigkeit, wo sie aufgewachsen sind. Und da sieht man halt einen extrem starken Zusammenhang in den USA, der darauf zurückzuführen ist, die soziale Lage des Stadtteils und insgesamt auch Segregation von Städten, die Bildungschancen beschneidet vor allem an dieser Stelle. Das sind aber Dinge, die gelten in den USA. Ob das bei uns so ist, wissen wir halt nicht so ganz genau. Es könnte ja auch sein, dass das Wohlfahrtsstaatssystem, was wir haben, was natürlich ganz anders aufgestellt ist und wir ganz andere Konsequenzen von Armut auch haben, als das in den USA der Fall ist, dass dann vielleicht das alles nicht so schlimm ist. Auf der anderen Seite gibt es auch mittlerweile einige skandinavische Studien, die auch für Helsinki und Stockholm Nachbarschaftseffekte finden bei den Bildungs, bei den Bildungsoutcomes, also da kann man schon davon ausgehen, dass es Folgen hat. Das ist, da muss man erstmal sich so nähern, und ich hoffe mal, dass wir in den nächsten Jahren da irgendwie auch in Deutschland nochmal mehr darüber lernen und wissen, wo wir uns halt eigentlich da dort einordnen, wie schwerwiegend eigentlich diese Ungleichverteilung ist. Was wir feststellen, ist, dass diese Ungleichverteilung zugenommen hat, dass die Ballung von Armut vor allem, die Ballung von Kinderarmut in einigen Vierteln extrem stark ausgeprägt ist und dass die Schere zwischen Arm und Reich da eher noch größer wird, und die Mechanismen, die dort wirken, die sind sehr marktförmig. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, also es ist immer mal wieder, dass man sieht, und ich finde, das sah man eigentlich relativ gut auch an der Fluchtzuwanderung. Die meisten Flüchtlinge sind gerade in den Städten, wo es in manchen Gebieten Leerstand gab, sind sie auch dorthin gekommen. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wo gab es Leerstand? Dort, wo keiner wohnen will. Und wo will keiner wohnen? Da, wo die Mieten niedrig sind. Also wer kann da noch wohnen? Die Armen und Sozialhilfeempfänger, die dort wohnen konnten. Und so haben zum einen, sieht man das gerade in den ostdeutschen Plattenbaugebieten, wo auf einmal eine massive Fluchtzuwanderung gerade in diese Gebiete reinkam, wo du auch so die Arten von Städten hast, wo du eine Stadt hast, die total voll war, also insgesamt wenig Leerstand hatte, nehmen wir mal Rostock zum Beispiel, wo das so war. Und Schwerin nahm dann für in den eigenen Leerstand das dann auf und dann über alle Maßen. Andere Dyade ist so Jena, Gera, also quasi Jena ist voll. Gera hatte dann noch eine viel, viel stärkeren Zuwachs quasi von Auslandszuwanderung in dort den benachteiligten Gebieten. Aber wir sehen das auch in NRW, dass du in Köln oder Bonn, da gibt es keine Möglichkeit für Auslandszuwanderung, vor allem in diesem unteren Bereich Fluchtzuwanderung, aber auch osteuropäische Niedriglohnempfänger, die kriegen da keine Wohnung. Was machen die? Gelsenkirchen, Dortmund, Oberhausen halt so. Und da wird dann auch auf so einer kommunalen Ebene massive Ungleichheiten aktuell produziert. Und wir haben überhaupt, wir sehen es, wir wollen es teilweise gar nicht sehen. Es gibt da keine Ausgleichsmechanismen. Und gerade auch so die Südländer, die ruhen sich da ziemlich darauf aus, dass sie solche Viertel nicht kennen und auch nicht kriegen werden, weil diese Mechanismen auch ein Stück weit für sie sprechen. Und das ist am Ende, wenn man das so den Bildungssektor nochmal runterbringt, gibt es einfach Viertel mit überwiegend armen Kindern, was dazu führt, dass die Bildungsergebnisse an sich schon insgesamt in diesen Schulen relativ gering sind, wo dann überlegt wird, muss ich dann überhaupt noch ein Gymnasium in diesem Stadtteil offen halten oder in der Nähe offen halten, weil kommt ja sowieso keiner von dieser Schule dahin. Die Lehrer, gerade da hat das Thema, hat man ja, die haben keinen wirklichen Wettbewerb in dem System, weil die Lehrer, die können sich mehr oder weniger ihre Stelle aussuchen. Die werden natürlich genau nicht dorthin gehen. Und so sind das einfach so Mechanismen, die dort wirken und die wir schwer in den Griff bekommen. Das Einzige, was uns wirklich dazu einfällt, ist dann über Quartiersmanagement, soziale Arbeit, Sozialarbeiter in der Schule zu gehen. Und das sind alles Reparaturarbeiten von Dingen, die nicht wirklich laufen. Und die werden wir, wenn das so weitergeht, eigentlich auch in 20 Jahren, in 30 Jahren auch noch weiterhin machen. Und auf the long run ist quasi die Investition, die wir dort fahren, wahrscheinlich höher, als wenn man nochmal an die Grundprobleme rangeht. Und das sind natürlich dann Marktprozesse, die zu ungleicher Verteilung von Bevölkerungsgruppen in Städten führen.
So ein anderer Mechanismus ist ja, das beobachten wir dann auch immer wieder, dass die Eltern dann auch anders in das Schulgeschehen eingreifen, wenn sie sich eben um sowas kümmern. Also da habe ich zum Teil auch schon verrückte Geschichten gehört, also wo fast schon das Schulmanagement so ein bisschen dann von Elterngruppen und so weiter übernommen wird. Das ist wahrscheinlich auch noch so eine Ebene.
Du meinst jetzt bei der Schulwahl oder meinst du bei, dass die dann die Schulen da so unterstützen?
Genau, unterstützen und wird die so Unterstützungsvereine gründen und Feste und alles Mögliche drumherum.
Fun Fact, nee, kein Fun Fact. Zum Aufholprogramm, ne, hat ja vorhin schon mal gesprochen, Aufholen nach Corona. Da sollten ja eigentlich vor allem Unterstützung in die Schulen hineinkommen, Honorarkräfte in die Schulen hineinkommen, wo die soziale Lage eher schlecht ist. Wir haben Zahlen aus Dezember 2021 aus einer parlamentarischen Anfrage zu Berlin, wo denn die meisten Mittel ausgegeben wurden aus diesem Aufholprogramm. Und dann hat man das bezirksweise ausgewertet. Und jetzt könnt ihr zweimal raten, wer auf Platz 1 steht. Steglitz-Zehlendorf. Ja, also ist quasi das meiste Geld aus diesem Aufholprogramm fließt nach Steglitz-Zehlendorf. Warum geht das dahin? empirisch kann ich es natürlich nicht nachweisen, aber die Mechanismen werden von dir beschrieben sein, Jan, dass da einfach eine engagierte Elternschaft, die es hinbekommt mit einer starken Zivilgesellschaft, dass die dann Leute, die an diese Schulen gehen, die Kurse anbieten, die im Endeffekt da den Unterschied machen. Und diese Leute habe ich einfach in Marzahn nicht unbedingt, die da so hinterher sind. Und am Ende kriege ich eben genau dort die Kräfte nicht hin. Und am Ende ist dieses ganze Aufholprogramm in Teilen, und das sieht man da in diesen Beispielen, ja, ein Mittelschichtsprogramm. Also ein anderer Teil dieses Aufholprogramms ist auch Nachhilfe. Ja, und Nachhilfe auf einer ganz freiwilligen Art und Weise. Also da wird dann Geld bezahlt dafür, dass das Kind nun in ein Nachhilfeinstitut geht. Und das ist nicht so, jedenfalls in den Bundesländern, wo wir das wissen, dass die Lehrer darüber bestimmen, wer jetzt zur Nachhilfe geht. Nee, die Eltern müssen quasi den Lehrer fragen, können Sie mir mal einen Wisch unterschreiben, auf dem dann steht, dass das Kind Lernrückstände hat, und dann wird das gemacht. Also. Und am Ende sind alle zufrieden, weil die wirklich hinterher sind, die kriegen dann noch die Nachhilfe bezahlt. Und viele andere, die wissen wahrscheinlich gar nicht, was da zurzeit überhaupt abgeht bei ihren Kindern, gerade was den Stand der Leistungen angeht und das Zurechtkommen in Schule.
Vorhin hast du schon die Privatschulen angesprochen, die nochmal so ein ganz eigener Bereich dieser Reproduktion von sozialer Ungleichheit sind. Ich war auch überrascht, als ich das gelesen habe, und ihr habt ja auch eine sehr schöne Karte gemacht, auf der man so ein bisschen die Entwicklung in Ostdeutschland angucken kann, wo dann immer mehr so bunte Punkte auftauchen im Laufe nach der Wiedervereinigung. Und ich war überrascht, wie viele das doch sind, und allein von Prozenten her, dass das eben keine, wir hatten es vorhin schon beim Gymnasium, keine kleine Gruppe mehr ist, genauso bei den Privatschulen, dass das nicht irgendeine kleine Randgruppe ist, sondern richtig ein Anteil der Schulen. Kannst du das ein bisschen darstellen, wie so erstmal überhaupt die Position der Privatschule ist? Also, dass es im deutschen Schulsystem jetzt keine Elite-Schulen gibt, das haben wir ja eigentlich schon gesagt, trotzdem gibt es die. Und wie haben die vielleicht ihre Funktion jetzt verändert oder ihre Stellung im System insgesamt?
Und noch dazu, wie privat sind eigentlich Privatschulen? Also, die sind ja nicht rein gewinnorientierte Unternehmen, die sich selbst finanzieren, sondern so privat sind sie dann doch nicht. Wie ist das genau zu verstehen, das Private daran?
Ja, die bezeichnen sich auch, wenn du sie selber fragst, dann sind das alles keine Privatschulen, sondern Schulen in freier Trägerschaft. Die wollen auch, also es gibt ja Leute, die bezeichne ich trotzdem als Privatschulen, aber sie wollen immer Schulen in freier Trägerschaft genannt werden, weil das auch natürlich ein ganz anderer Terminus ist, also und hört sich auch nicht so anrüchig an. Es gibt eigentlich, und das ist zu der Frage erstmal, wir haben hier keine großartig profitorientierten Unternehmen im deutschen Schulsystem. Die sind einfach nicht da. Es ist vor einiger Zeit ist ein Träger mal da eingestiegen, aus dem amerikanischen Raum kommen Forms. Es gibt mittlerweile eine in Frankfurt, eine in Berlin, eine in Hamburg, sehr toll, hochpreisige Schulen, die dann eigentlich am Anfang kamen, ja, wir wollen hier Geld verdienen mit Schule. Die haben extrem viel Gegenwind bekommen. Das ist überhaupt nicht das, was eine Privatschule in Deutschland machen soll. Und ich glaube, da sind wir zum Glück eigentlich auch noch irgendwie, das ist noch die Schmuddelecke, wo die da waren. Und das wurde auch ziemlich klar gemacht, relativ schnell. Man muss ein anderes Auftreten dann ein Stück weit finden. Warum haben wir überhaupt Privatschulen? Im Endeffekt, wenn wir das nochmal zur Weimarer Reichsverfassung zurückgehen, wenn ich das richtig rekapituliere, ist es so, dass die SPD eigentlich ganz gerne den kompletten privaten Sektor kaputt machen wollte. Die wollten eigentlich, dass keine private Schule in Deutschland mehr existent ist zu jener Zeit. Und die haben aber die Weimarer Reichsverfassung wäre da so nicht durchgekommen, und dann mussten sie Zugeständnisse vor allem an die Zentrumspartei machen, die dann eben gerade die kirchlichen Schulen damit unter dem privaten Label halt fahren lassen wollte. Und das ist, glaube ich, auch das, wo die über lange Zeit waren, private Schulen in Deutschland waren vor allem kirchliche Schulen, die natürlich ein ganz anderer Schnack sind als das, was wir heute uns unterhalten. Da kamen dann irgendwann die reformpädagogischen Schulen noch hinzu, also Montessori und vor allem eben auch Waldorf, die nochmal so eine ganz eigene Geschichte irgendwo haben, wo auch diese Verquickung zwischen ja, Waldorfschulen und gerade auch Politik in einigen Bundesländern ziemlich komische Blüten trägt, dass man da auch, was die Mindestvoraussetzungen dann teilweise angeht, was Lehrerqualifikationen angeht und sowas, da immer ein Stück weit dahinter steckt. Aber naja, das ist so eine kleine Blüte, die da irgendwo getrieben wurde.
Vielleicht noch zu den Katholischen ganz kurz. Wie viele waren das dann? Das also hängt wahrscheinlich sehr dran an, wie viel oder wie katholisch die Gebiete
extrem jeweils waren. Extrem unterschiedlich zwischen den Bundesländern. Also Schleswig-Holstein war ein sehr, sehr niedriger Anteil. Schon traditionell halten die Privatschulen eher klein. Ich glaube, das waren so 2% oder sowas. Es war jetzt nicht viel. Also ich glaube, 2% Schülerschaft in 50er Jahren. In Bayern waren die sehr stark, sind es auch heute noch. Also werden immer noch die privaten Schulen da sehr, sehr stark unterstützt. Auch finanziell sind die da sehr gut aufgestellt in Bayern. Und man hat, und das ist noch ein zusätzlicher Fakt, die sind vor allem im gymnasialen Bereich entstanden. Ja, also vor allem die Gymnasien, die sind viel häufiger, die Privatschulquote von Gymnasien ist viel höher als die von Nicht-Gymnasien. Ist noch ein interessanter Punkt, den es auch über lange, lange Zeit gab, den es heute immer noch in NRW gibt, die sogenannten Bekenntnisgrundschulen. Die hören sich zwar nach privat an und kirchlich an, aber das sind quasi kirchliche Schulen in öffentlicher Trägerschaft. Also es wäre komplett durch NRW finanziert, die ganze Geschichte. Irgendwie hängt da die Kirche noch drin. Ich kann das zwar alles nicht so nachvollziehen, was da eigentlich läuft als alter Atheist, aber statistisch gesehen in Münster sind 70% aller Grundschulen sind Bekenntnisgrundschulen. In Köln sind es 40, um die 40, Düsseldorf war, glaube ich, ähnlich. Das ist ein Riesenbatzen. Und da sieht man aber auch zu deiner Frage, wie so die Stellung ist, wie unterschiedlich das in den Bundesländern ist. Dass zum Beispiel in NRW sind die Privatschulen, gerade im Grundschulbereich, war nie ein Thema, weil die nie so ausfinanziert geworden wären, weil die Kirchen da ja nicht das Geld bekommen sollten. Ja, also du hast im Endeffekt die kirchlichen Schulen hattest du quasi im öffentlichen Schulsystem integriert. Die waren vollkommen ausgestattet und somit hat auch NRW ganz andere Finanzierungsrichtlinien quasi für die privaten Schulen, wodurch die auch nie groß werden konnten. Also Niedersachsen hat sowas auch noch, in ganz begrenzten Räumen, also quasi an der Grenze so zu NRW gibt es da einiges noch. Und früher hatte das auch mal Rheinland-Pfalz, das Saarland, auch solche Bekenntnisgrundschulen, irgendwie sind da weggefallen. Und da sieht man dann auch so Pfadabhängigkeiten, was die Finanzierungsaspekte angeht. Denn das lief dann irgendwie so weiter. Also wie gesagt, du hast ja auch die Frage gestellt, ja, Prozentsätze. Also es gab schon im Bereich der Gymnasien, gab es schon Bundesländer, wo das 10% auch gewesen sind zu 60er, 70er Jahre. Ist permanent, aber langsam angestiegen, kaum merklich eigentlich diese Zahlen. Und Grundschulbereich sehr wenig, weil reglementiert und sollte eigentlich die Schule für alle weiterhin bleiben. Das ging dann eigentlich so irgendwie dahin. Die ostdeutschen Bundesländer hatten so einen Nachholeffekt, der da reinkam, also weil es da nur eine einzige private Schule anscheinend zur Wende gegeben hat. Kamen dann die ganzen kirchlichen Schulen hier dann auch rein, die Waldorfschulen, die dann eben Leipzig brauchte so eine, Berlin brauchte ein paar und so weiter. Und in Erfurt sind auch ein kirchliche Gymnasien dann halt auch hingekommen. Und dann hatte das so ein gewisses Niveau erreicht. Und dann explodierten die Zahlen vor allem im Osten direkt nach PISA. Ich glaube, es hat wenig mit PISA zu tun gehabt. Das waren eher so die Möglichkeiten, dass private Schulgründungen auf einmal auch billig wurden. Ne? Die öffentlichen Schulen schlossen. Dadurch hast du auf einmal Schulgebäude, die musstest du nicht mehr zahlen. Die waren ja froh, dass die dann reingehen konnten. Also die Kommunen waren froh, dass jemand die Nutzung übernommen hat von Schulgebäuden. Und zu jener Zeit, würde ich sagen, sind auch die meisten Privatschulen im Osten entstanden. Und dort passierte eigentlich ein extremer Wildwuchs dann auch. Also das war dann ohne Sinn und Verstand teilweise, wie viele dort auch kamen. Es gibt so ein schönes Beispiel, auf dieser Karte kann man sich das anschauen, so die Sachsen, die Region um Merane, das ist quasi der Westen von Sachsen, wo dann ein privates Gymnasium kam und dann schlossen rundherum dann die ganzen öffentlichen, weil dann die Kinder mehr oder weniger, jedenfalls deutet es darauf hin, dass die Kinderzahl dann runterging in den anderen öffentlichen Gymnasien. Und Sachsen hatte ziemlich harte Vorschriften, was Mindestschülerzahlen angeht, so dass man in diesem einen Beispiel wirklich das darauf hindeutet, dass wenn eine private Schule kam, wurden dann öffentlichen Kinder entzogen. Am Ende hat man die öffentlichen Schulen zugemacht. Deswegen. Das wurde dann irgendwann korrigiert, aber da war der Schaden schon irgendwo da. Also das würde heute in Sachsen nicht mehr gehen. Also da ist halt auch die Schulnetzplanung, die privaten Schulen müssen in diese Schulnetzplanung mit einbezogen werden. Das war aber zwischendurch nicht der Fall. Und da ist vieles auch etwas komisch gelaufen. Mittlerweile Und das sind dann aber ganz spezifisch, will ich auch nicht im Detail darauf eingehen, warum das so ist. Aber mittlerweile haben wir im Bereich Grundschule ist Schwerin die Stadt mit den meisten Grundschulen. 40% aller Grundschulen sind in privater Hand. In Rostock sind es 30%, in Greifswald sind es auch knapp 30%. Das ist ein Spezifikum, was da in Mecklenburg-Vorpommern ist. Potsdam hat unglaublich viele, also auch 30%, sagen wir mal so die Ostspitzenreiter. Und im Westen ist es halt auch alles, was Universitäts- und Akademikerstand ist, hat hohe Privatschulanteile. Was auch wieder darauf hindeutet, ist eine bestimmte Klientel, die diese Schulen präferiert, gern dorthin gehen will. Und dementsprechend gibt es dann auch hohe Anteile. Also Darmstadt hat knapp 20%, Regensburg, also nur im Grundschulbereich. Das ist in den weiterführenden Schulen dann auch nochmal so festzustellen. So, das ist eher so die quantitative Entwicklung, wie das sich das nun entwickelt hat. Heute stehen wir bei, ob man sich nun die Statistik anschaut, der Anteil der Schulen an allen oder Anteil der Schüler, stehen wir dann, je nachdem, was man sich halt anguckt, irgendwo zwischen 9% und 12% insgesamt. Und das unterscheidet sich aber massiv zwischen Land und Stadt. Also gerade im Osten halt haben wir im ländlichen Raum extrem wenig private Schulen und natürlich in den Städten. Und es ist halt auch so ein Quatsch, dass irgendwie wirklich was zur Schulabdeckung, Schulnetzabdeckung beigetragen hätte. Keine private Schule würde an eine Stelle gehen, wo keine Schüler sind. Und das, also da, wo die Öffentliche sich zurückzieht, da wird keine Private kommen. Also diese Argumentation, die oftmals vertreten wurde, war von Anfang an auch schief. So weit, so gut. Das Problem war ja, dass es darüber hinaus zu einer sehr, sehr starken sozialen Ungleichheit mittlerweile gekommen ist. Und vieles deutet eben auch darauf hin, dass es Privatschulen eben gerade auch im Grundschulbereich die Möglichkeit für viele Eltern sind, nicht im normalen Einzugsgebiet beschult zu werden, dass man eben mit bestimmten Kindern dann eben auch nicht zusammen sein will. Ich finde immer ein schönes Beispiel ist so, nimm mal die Waldorfschule in Kreuzberg, da gehst du hin, wenn du studieren gehst, ist das eine super Gegend, kannst du schön Party machen, dann triffst du irgendwann mal die Frau deiner Kinder oder Mann oder wie auch immer und dann kriegst du Kinder und willst daneben bleiben, hast das alles total lieb gewonnen und dann merkst du auf einmal, oh, jetzt muss ich an die öffentliche Schule und an dieser öffentlichen Schule sind 70% aller Kinder mit Migrationshintergrund und ohnehin sehr viele arme Kinder. Was ist meine Alternative? Und dann hast du die eine Alternative ist, okay, ich gehe zum Beispiel ins Brandenburger Umland, wo ich dann vielleicht diese sozialen Probleme nicht so geballt habe. Oder ich nehme den Ausweg und gehe an die Waldorfschule dort vor Ort. Und die macht es mir dann auch noch relativ einfach, weil, und das ist dann der große Vorwurf, den man den Bundesländern machen muss. Eigentlich haben die Bundesländer dafür zu sorgen, dass die Schulgeldordnung und die meisten privaten Schulen in Deutschland neben Schulgeld, das ist eine Säule ihrer Finanzierung, aber so gestaltet werden müssen, dass jedes Kind sich das Schulgeld leisten kann. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Kind bin von Hartz-IV-Empfängern, dann heißt das, dass ich normalerweise 0 Euro Schulgeld zahlen dürfte, weil da gibt es viele, viele rechtliche Hinweise darauf, dass ich natürlich von den Personen kein Geld für den Schulbesuch verlangen kann. In Berlin ist es aktuell rechtens von diesen Kindern oder von diesen Eltern bis zu 110 Euro quasi zu nehmen. Und das ist völlig d'accord mit dem Recht. Und somit hast du eigentlich die ganzen armen Kinder ausgeschlossen aus diesen Schulen, wenn die das nämlich dann auch so wahrnehmen. Und das ist ein schönes Habitat, wo man dann trotzdem in seinen Gebieten ein Stück weit wohnen bleiben will, um es ein bisschen überzeichnend darzustellen. Also ich meine, da gibt es natürlich auch noch ganz andere Funktionen, die diese Privatschulen wahrnehmen. Also natürlich ein bestimmtes Angebot an Pädagogik zu liefern, Werte zu vermitteln und was da nicht alles noch eine Rolle spielen kann an dieser Stelle. Meine Beobachtung in ein, zwei Beispielen ist, dass die öffentlichen Schulen auch darauf reagieren. Also gerade wenn ich jetzt so ein Akademikerviertel habe, dass dann selbst die Grundschulen, die öffentlichen, ihre Pädagogik verändern. Also du hast da ganz viele Montessori-Elemente, die dann auf einmal in den öffentlichen Schulen auch sind. Und das ist eine Anpassung eigentlich auf die Klientel, die man da ein Stück weit vor Ort hat.
Also es gibt ja ein Sonderungsverbot, heißt das, glaube ich. Also hat wirklich Verfassungsrang eigentlich. Also es ist eigentlich gar nicht zulässig, dass sowas wie du eben beschrieben hast, mit dieser monetären Hürde oder auch irgendwie durch andere bürokratische Tricks bestimmte Milieus sich absondern können. Gleichzeitig ist es ja aber offenbar so, dass das vollkommen unzureichend auf Länderebene implementiert ist, überprüft wird. Das ist ja ganz eigenartig. Also offenbar haben wir es in unserem Schulsystem mit teilweise verfassungswidrigen Segregationsdynamiken zu tun, die aber irgendwie rechtlich jetzt bisher nicht so richtig verfolgt werden, oder da ist das Netz nicht engmaschig genug, dass sowas dann wirklich mal politisch behandelt wird auch. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen mehr erzählen.
Also ich war da ehrlich gesagt auch so ein Stück weit erschüttert, weil ich bin ja kein Jurist und fragte mich dann irgendwie, wie, wir haben ja eine Verfassung und in dieser Verfassung steht Folgendes drin. Und da steht eben genau, wie du es gerade beschrieben hast, drin, dass die Sonderung nach den Einkommen oder nach den Besitzverhältnissen der Eltern darf quasi in diesem Bereich nicht geschehen, wenn man das quasi auf den Kern zurückführt. Also das Einkommen der Eltern darf dann nicht darüber entscheiden, dass ein Kind eine Schule besuchen kann oder nicht besuchen kann. Dann haben wir uns in einem Artikel, das heißt wir, das war dann der Jurist, Herr Frase, dann quasi noch dabei, uns darüber Gedanken gemacht, was heißt denn das jetzt eigentlich ganz konkret? Was müssen jetzt eigentlich die Bundesländer liefern und regeln und kontrollieren, damit dieses Grundrecht eingehalten wird. Das war eigentlich sehr, sehr spannend, dass sich mit diesem Thema bis dahin, und das ist ja so alt wie die Weimarer Reichsverfassung, gar niemand beschäftigt hatte. Das war erstmal das erste Spannende, überhaupt das im Bundesländervergleich mal sich angeschaut zu haben, wie wird das eigentlich umgesetzt. Vielleicht, weil es auch noch gar nicht so virulent war, vor allem aus der sozialen Ungleichheitsperspektive, die ich eben gerade nochmal so gezeichnet habe. Und dann gab es in der Folge auch natürlich Repliken von Personen, Juristen auch, die den Privatschulen vielleicht nicht so kritisch entgegenstehen, wie wir das tun. Am Ende würde ich aber sagen, kann man alles, was da veröffentlicht wurde, auf ein paar Kernpunkte zusammenbringen, wo sich alle einig sind. Also die privatschulkritischen Juristen wie auch die privatschulfreundlichen. Das eine hatte ich vorhin schon gesagt. Also ein Hartz-IV-Empfängerkind darf eigentlich 0 Euro Schulgeld bezahlen. Ansonsten hat es keinen freien Zugang zu privaten Schulen. Und das Zweite ist, es muss eigentlich eine sozial abhängige Schulgeldbeitragserhebung geben. Also auch Niedrigeinkommensbezieher müssen halt weniger bezahlen als Hocheinkommensbezieher. Und dann so drittens, das Ganze muss irgendwo auch nachvollziehbar sein, sowohl juristisch im Gesetz oder in der Rechtsverordnung, als auch, dass Eltern sofort erkennen können, wie viel Geld müsste ich denn zahlen, um in eine bestimmte Schule zu kommen. Und all diese Dinge, also das sind ja vier Aspekte, die ich jetzt gerade mal rausgestellt habe. Es gibt kaum ein Bundesland, was nur ansatzweise diese Regeln befolgt. Wenn, sind es dann sehr, sehr spezifische Dinge, wie zum Beispiel Rheinland-Pfalz befolgt alle diese Dinge, weil es ein faktisches Schulgeldverbot gibt. Aber das ist halt eine extreme Ausnahme an dieser Stelle. Aber alle anderen tut es halt eben nicht. Und da kann man sich die Frage stellen, warum wird das nicht getan? Das ist halt, ja, ich glaube, ziemlich stark aus einer konflikttheoretischen Perspektive irgendwo zu beantworten. Also aus meiner Sicht ist es etwas, was jetzt passieren müsste, wenn man die Privatschulen auf diese Art und Weise kontrolliert und ihnen diese Regeln halt geben würde. Würde man auch ihnen bestimmte finanzielle Möglichkeiten entziehen, Schulgelder zu erheben. Man müsste auf einmal, müssten sie vielleicht Kinder aufnehmen, die sie vielleicht nicht unbedingt aufnehmen würden. Dadurch schmilzt natürlich auch ihre Möglichkeiten ab, finanziellerseits mehr Lehrkräfte einzustellen, bestimmte Angebote vorzuhalten, was dann wiederum dazu führen könnte, dass sie nicht mehr so attraktiv bestimmt für bestimmte Gruppen sind. Und am Ende ist es so eine Abwärtsspirale, die dann ein Stück weit einsetzt. Und alle Eltern, die auf diesen Schulen sind, haben auch überhaupt gar kein Interesse, dass das passiert. Also dass man im Endeffekt genauso einen Abwärtsmechanismus da nun fährt an dieser Stelle. Und somit gibt es da relativ wenig Leute, die Interesse haben. Wir hatten mal den netten, das ist wirklich in einem WZB-Kolloquium, wo es um Bildung geht, da war der Staatssekretär aus Bremen da, Herr Jan Stöß. Und da ging es auch um das Thema Privatschulen. Und da habe ich ihn dann nochmal damit konfrontiert, dass in seinem Land gibt es eine internationale Schule, eine Privatschule, wo der eigene Rechnungshof gesagt hat, diese Schule verstößt gegen das Grundgesetz, genau auf Grundlage von einem Sonderungsverbot, weil die enorm hohe Beiträge nimmt und die dürfte deshalb nicht durch den Stadtstaat Bremen finanziert werden. Und das Gleiche hatten wir übrigens auch in Brandenburg und Thüringen. Genau, dass nur die Rechnungshöfe sind da drauf mal quasi angesprungen. Und es ist am Ende nichts passiert. Es hat keine Folge daraus gegeben. Der Rechnungshof sagt, das darf es nicht geben. Das ist verfassungswidrig und es passiert am Ende nicht. Stößt darauf angesprochen, woran liegt denn das? Und er hat es eigentlich sehr offen, mündig erklärt, dass er sich da mit sehr viel einflussreicher Klientel anlegen würde, wenn er diese Schule so einschränken würde, wie es der Rechnungshof eigentlich von ihm verlangt. Und das ist so ein Stück weit, wo man dann kopfschüttelnd zwar davor steht, man kann das alles irgendwie verstehen, aber man merkt halt auch, dass diese Fragen von sozialer Ungleichheit und sozialer Ausgleich, dass wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann muss man Konflikte im Endeffekt hier auch fahren, dass da relativ wenig passiert. Plus natürlich auch eine unglaublich gut aufgestellte Lobby, die Privatschulen haben. Also die sind immer an jeder Entscheidung immer am Tisch mit sehr vielstimmigen Chor, wo sie dann sagen, wie arm sie doch sind und dass sie doch schlecht finanziert sind und dass man sie doch bräuchte und so weiter und so weiter.
Nichtsdestotrotz, sobald es eine Rechtsgrundlage gibt, gibt es ja auch juristische Mittel irgendwie, stelle ich mir zumindest das so vor. Gibt's da vielleicht auch irgendwelche Initiativen oder irgendwelche Leute, die sagen, okay, dann klagen wir uns da jetzt durch und gehen das mal auf die Weise an?
Ich kann das ja eben nur, genau diese Frage habe ich dem Juristen gestellt. Ich sage, was ist denn jetzt, wie komme ich denn da ran? Wie kriege ich es hin, dass das zurecht wird? Und da sagte er, du kannst erst mal gar nichts machen als normaler, also ich als normaler Bürger eines Bundeslandes, weil ich bin nicht betroffen. Ich kann erst, wenn ich selber betroffen bin, kann ich klagen. Und das hieße, und das ist ja die Absurdität an der ganzen Geschichte, ich muss jetzt an einer Schule aufgenommen sein oder es in Aussicht gestellt bekommen, dass ich an einer Schule, an einer Privatschule aufgenommen werde. Und jetzt müsste ich sagen, dieses Schulgeld, was die von mir verlangen, ist zu hoch. Und jetzt klage ich gegen diese Schule. Dann könnte dann die Schule sagen, oder beziehungsweise es würde dann vielleicht vor Gericht gehen, diese ganze Geschichte. Und dann könnte über diesen Weg überhaupt erstmal die der Regelungsakt überhaupt in den Blick kommen. Dass das im Endeffekt die Schule würde argumentieren, nach den Regeln, die in diesem Bundesland gelten, darf ich das tun. Und dann könnte dann das Gericht sagen, nee, aber es verstößt gegen das Grundgesetz unter Umständen. Also das, so könnte sich das nach oben spielen. Aber welche Eltern beginnen denn das Schulverhältnis mit einer Klage gegen die eigene Schule? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und das ist halt ein stumpfes Schwert irgendwo, was wir da mit Recht haben. Und mir ist das, also quasi aus dieser Einzelperspektive, ist mir das völlig unklar, wie das überhaupt funktionieren kann, dass das Recht so ein Stück weit zur Geltung kommt an dieser Stelle. Was dann quasi auf dieser Regierungsebene läuft, Normenkontrolle oder sonst was. Also das ist mir als Nicht-Juristen, keine Ahnung, mir wurde es halt auch nur so erklärt, dass das eigentlich so die einzige Option ist, um da überhaupt mal ranzukommen. Also im Übrigen das Gleiche gilt für Inklusion, also die Frage Umsetzung von Inklusion nach UN-Behindertenrechtskonvention. Da sind ja eigentlich so ziemlich alle einig, dass das, was die deutschen Bundesländer da machen oder viele machen, auch nicht wirklich vereinbar mit diesem staatsrechtlichen Vertrag, mit diesem völkerrechtlichen Vertrag ist. Aber auch da hat man das Problem, solange die Fälle von betroffenen Eltern nicht bis hoch zum Bundesverfassungsgericht kommen. Und soweit ich das verstanden habe, gibt's doch einige Verfahren, die da angestrengt werden, aber die werden dann immer spätestens auf Landesebene mit Vergleichen beendet, dass dann doch die Eltern Recht bekommen. Aber es wird eben nicht hochgelassen zum Bundesverfassungsgericht aus Seite der Länder, weil das könnte komplett alles umwerfen quasi im System. Ich kann da auch nur im Kopfschütteln daneben stehen und mich fragen, hey, okay, ist das der Rechtsstaat? Aber das ist ja unwissenschaftlich.
Du schreibst außerdem, dass diese Gebührenerhebung bei Privatschulen auch nicht das einzige Problem ist. Also selbst wenn die jetzt alle kostenlos wären, gäbe es immer noch Mechanismen, die dazu führen würden, dass vor allem eben privilegiertere Kinder auf diesen Privatschulen landen und dann von diesen ganzen Effekten dieser Segregation profitieren würden. Wie genau erklärt sich das?
Ja, das ist im Endeffekt, geht's vor allem darum, dass es etwas ist, also diese Pädagogik vor allem, wenn wir vor allem von der reformpädagogischen Schulen jetzt sprechen, die spricht eine bestimmte Klientel an, eine bestimmte bildungsinteressierte Klientel auch an. Und die würden diese Schulen auch unter Umständen unabhängig davon wählen, wie sich das nun mit dem Schulgeld dazu verhält. Also Also es ist quasi ein Milieu, was da angesprochen wird über ein bestimmtes pädagogisches Modell. Und man hat auf der anderen Seite gerade Eltern aus unteren Schichten, für die ist das gar keine großartige Wahloption oder vielleicht auch gerade gar keine entscheidungsrelevante Geschichte. Also für die ist im Endeffekt, ja, das Kind soll in die Schule gehen, soll irgendwie einen sicheren Weg irgendwie zur Schule haben. Das ist das einzig Wichtige. Man hat gar keinen Kopf darüber, was jetzt eigentlich das pädagogische Modell ist oder was dann noch für zusätzliche Gimmicks dann dabei sind. Und wenn eine bestimmte Klientel angesprochen wird, und das kann man jetzt auch so und so, ist es im Endeffekt Schuld der Privatschulen, dass sie im Endeffekt eine bestimmte Pädagogik anbieten, die sie vielleicht im Zweifel für die bessere Pädagogik auch halten und damit eine bestimmte Klientel ansprechen, können die dann im Endeffekt etwas dafür, wenn dann auch genau die Klientel dann auch an die Tür klopft, oder müssten sie sich halt irgendwo stärker öffnen? Und da ist man, glaube ich, an so einem Punkt, wo das gar nicht mehr alles so leicht ist, zu sagen, dass das nur ungleichheitsgenerierende Mechanismen sind, die irgendwie den Privatschulen anzulasten sind. Weil viele, und ich glaube, ich will das auch mich nicht falsch verstanden wissen, viele, die haben wirklich vor allem ein Bildungsinteresse. Die haben eigentlich schon alle hauptsächlich erstmal ein Bildungsinteresse. Sie wollen gute Bildung für Kinder bereitstellen. Und das ist, glaube ich, was dann an Segregation mit sich kommt, ist quasi ein Teil unintendierter Effekt, der aber ein Stück weit über die Finanzierung von Privatschulen schon ein Effekt ist, den man gern mitnimmt oder beziehungsweise der auch sinnvoll an einer Stelle ist. Wenn man sich das mal anschauen will, es gab mal eine Erhebung vom Statistischen Bundesamt, wo werden die höchsten Schulgelder gezahlt in den Kreisen. Die kann man nämlich wieder von der Steuer absetzen und so konnte man eine Statistik zu den Schulgeldern machen. Und da hat man relativ schnell natürlich gemerkt, die höchsten Schulgelder im Schnitt werden gezahlt in Starnberg, Main-Taunus, Düsseldorf, also gerade da, wo wirklich reiche Menschen wohnen. Und wenn die Schulgelder von 400-500 Euro dort bezahlen, dann verstößt das gegen gar nichts, weil die können sich diese 400 oder 500 Euro leisten und damit hast du ja auch noch keine Verstoß gegen. Die könnten sogar die drei SGB-II-Empfänger aus Starnberg an diese Schulen dann quasi lassen, die es da irgendwo gibt. Das systemische Problem ist, du hast auf einmal eine Finanzierung, die bestimmt noch mal 50% höher ist als einer öffentlichen Schule, die sich nur daraus generiert, dass du einen extrem reichen Kreis hast. Somit lohnt sich das auch gerade in diesen Gebieten, eine private Schule aufzumachen und tatsächlich bessere Bildung anzubieten, als zum Beispiel in diesem Fall Starnberg das Land Bayern irgendwo anders anbieten könnte. Und das sind halt so Dinge, die haben wir noch gar nicht so wirklich systematisch im Blick, werden wir auch nicht im Blick nehmen, können großartig. Es ist ja auch, die privaten Schulen sind auch relativ schwierig zu beforschen. Also man gibt ja nicht irgendwie auch bei diesen ganzen Leistungsstanderhebungen, Bildungspellen und dergleichen. Sie haben keine PISA und so weiter. Es gibt keine Verpflichtung, dass sie mitmacht an diesen Studien, um mehr zu wissen.
Die Zeit schreitet voran. Zum Schluss können wir vielleicht nochmal auf die Rolle der Sozialwissenschaften, der Ungleichheitsforschung in dem Fall eingehen. Wir haben jetzt so ein paar Beispiele, wo du gesagt hast, da fehlen die Daten, da weiß man nicht so viel drüber. Alles in allem kann man aber, glaube ich, sagen, und das ist eine Beobachtung, die man in vielen Bereichen hat, dass man heute eigentlich so viel weiß über diese Ungleichheit wie nie zuvor. Gleichzeitig man das Gefühl hat, und es ist vielleicht hier im Schulbereich besonders so, dass die Folgen von diesem Wissen ziemlich überschaubar sind und die Wissenschaft da quasi nicht mitredet. Was ist so dein Eindruck und wo siehst du da auch die Rolle der Wissenschaft? Oder ist, das hast du auch so ein bisschen anklingen lassen, an irgendeinem Punkt dann auch die Wissenschaft vorbei, weil das Ergebnis liegt auf dem Tisch und da beginnt eben dann die politische Auseinandersetzung?
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob unsere Wissensbasis so groß ist, gerade zu dieser Frage soziale Ungleichheiten. Also wissen wir eine ganze Menge. Wir haben vielleicht auch noch die ein oder andere Idee, welche Programme auch noch wirken, also Einzelevaluationen, wo man mal gesehen hat, das Programm wirkt mal hier oder mal da. Das ist ja ohnehin auch so ein Flickenteppich, was da so ein Stiftungsprogramm läuft und dergleichen. Das ist aber alles nicht wirklich flächendeckend. an wirklich zentralen Stellschrauben wissen wir auch unglaublich wenig oder beziehungsweise wir schaffen das auch 0,0 in den politischen Diskurs reinzutun. Und der politische Diskurs seinerseits eigentlich in diesem Bildungsbereich, wie in vielleicht keinem anderen Bereich, vollkommen ideologisch überladen. Das hatten wir vorhin eben schon auch und auch mit unterschiedlichen Zieldimensionen gekennzeichnet. Ne? Wenn die einen sagen, da gibt man nicht so viele Noten, weil das ist schlecht für die Entwicklung der Kinder auf einer sozial-psychischen Ebene. Und die anderen sagen, nee, wir brauchen Druck, dass sie gute Kompetenzen entwickeln, halt so, dass die sich anstrengen und so. Dann ist das eine andere Ebene, die dort gefahren wird. Und so ist es auch relativ schwer zu entscheiden, ja, was ist denn jetzt eigentlich die Zieldimension? Wir können uns jetzt dafür entscheiden. Und da müssten wir aber auch einen breiten Konsens haben, dass unser Ziel ist, glückliche Kinder zu haben oder kompetenzreiche Kinder zu haben oder irgendwo einen Mittelweg dazwischen zu finden. Aber das eine bedingt, also das eine ist für das eine gut, das andere eher für das andere an der Stelle. Also nicht so einfach. Strukturelle Fragen habe ich sowieso das Gefühl, sind tot. Also, und das ist auch ehrlich gesagt ziemlich disziplinäre Unterschiede. Während aus meiner Perspektive die Bildungssoziologen, die wenigen, die es gibt in Deutschland, immer noch argumentieren würden, dass Strukturfragen zentrale Fragen insgesamt sind in dieser ganzen Ungleichheitsdebatte, hat man sich da aus meiner Sicht im Bereich der Erziehungswissenschaft und Pädagogik völlig verabschiedet. Wir sind total, also da werden die Leute, die noch die Strukturfrage stellen, die werden als völlig abseitig abgetan. Also die haben überhaupt gar keine Mitspracherecht und werden als wirklich sind nicht mehr im Zentrum der Diskussion. Da geht es wirklich nur um Unterrichtsentwicklung und wie wird das im Einzelbereich gefahren. Ich glaube, wir haben noch ehrlich gesagt, wir haben wirklich gar keine gute Idee, wie wir Ungleichheiten abbauen. Das Einzige, was uns aktuell einfällt, und das hat sich aus dem Koalitionsvertrag, steht es denn jetzt auch drin, dass man den Schulen, die in sozial benachteiligter Lage sind, mehr Geld zu geben, um dann eben mehr Mittel zu haben. Und das soll dann im Endeffekt diese ganzen sozialen Ungleichheiten in den Griff bekommen. Wenn wir unser Gespräch jetzt irgendwie mal rekapitulieren, haben wir gelernt, irgendwie ist es ja genau dieser Bereich, wo diese Ungleichheiten nicht besonders stark herausstechen. Das ist ja eigentlich der frühkindliche Bereich, der da eher stärker in den Blick zu nehmen ist. Von daher, ich bin da ziemlich skeptisch auch über die Rolle von Bildungsforschung insgesamt, was sie da erreichen kann oder nicht erreichen kann. Ich glaube, wir können immer so ein bisschen zurufen und ein bisschen Expertise liefern, aber ich glaube, die Rolle, hier wirklich zu Veränderungen zu kommen über die empirische Bildungsforschung, das sehe ich ehrlich gesagt nicht großartig, dass das passieren wird. Und da sind eigentlich auch gerade die letzten 20, 25 Jahre ein Beleg dafür, dass sehr wenig passiert ist.
Schließ uns an den Punkt. Marcel, vielen Dank, dass du da warst. Vielleicht schaffen wir es ja mal wieder. Wir werden jetzt sehen, was in Corona passiert, wie sich das auswirkt. Vielen Dank fürs Hören. Wie immer der Hinweis, wenn euch die Sendung gefallen hat, was gelernt habt, dann erzählt doch allen, die euch da einfallen, gern davon. Bewertet uns sehr nett auf den Portalen eurer Wahl. Ganz neu hat Spotify, habe ich erfahren, jetzt auch Bewertungen, also auch dort gerne 5 Sterne hinterlassen. Ansonsten war es das dann mal wieder. Tschüss und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
Ciao.